Dieses Mal bei Streter Bender Streberg.
Meine Mutter hat mich schon mit 10 oder so, hat sie dem Kreiswehrersatz einen Brief geschrieben.
Der Junge kommt nicht.
Der kommt nicht, egal wie oft sie anruft, der kommt nicht.
Das ist interessant, ich schreibe das ja in meiner Vita, aber das ist tatsächlich wahr. Ich wollte wirklich, dass meine Mutter mit 15, habe ich meine Mutter genötigt, einen Brief zu schreiben, damals an den unseren Verteidigungsminister Dr. Apel.
Hans Apel.
Dass ihr Sohn jetzt für internationale Einsätze zur Verfügung steht ab sofort. Hat meine Mutter sich geweigert und mit 18 hatte ich dann auch keine Lust mehr.
Jetzt Streiter Bender Streberg, der Podcast. Mit Thorsten Streiter, Hennes Bender und Gary Streberg.
Hallo und herzlich willkommen zum 77. Podcast
von
Streiter Bender Streberg.
Ja, genau.
Wenn
77.
77, das ist die Zahl. Wenn euch das gefällt, was wir machen, direkt am Anfang Werbung, bitte teilen, liken. Ich stelle immer wieder fest bei Facebook, dass da immer so ein Daumen nach oben, aber keiner teilt es. Das finde ich immer so ein bisschen schade.
Warum teilt ihr das denn?
Ich weiß nicht, ihr könnt das einfach teilen.
Was soll das denn?
Es gibt einen Knopfdruck. Mein Oder Gott. Bei Twitter, einfach mal retweeten.
Ja. Wir haben 2020, da kann man nochmal teilen.
Das ist weißt doch die Zeit, wo man...
1996.
Teilen. Was?
Was? Kennst du das nicht? Von? Habe ich vergessen. Von wem war das?
Wahrscheinlich Fanta 4, oder was?
Ich hab's im Kopf, aber ich glaube Fantastische 4, tatsächlich.
Klingt so.
Fanta 4.
Genau. Und,
oder F4,
ja,
wie wir sagen.
Wir sind im Majestic Theater.
F4, wie wir
in
sagen.
Waltrop.
Nicht.
Mal wieder, also ohne Zoom diesmal.
Ja.
Erstmal seit langer Zeit.
Ja, ist totale Umstellung für mich.
Und jetzt in so einem großen Raum, das ist so ein bisschen, man fühlt sich so ein bisschen der Privatsphäre beraubt.
Ja,
ich.
Oh, ja, stimmt. So konnte ich in meinen Unterhose sitzen, weil ich meistens auch gemacht habe, bin ich ganz ehrlich.
Ja.
Und aber jetzt nicht. Jetzt könnte man das
jetzt müssen wir uns wieder zusammenreißen.
Ja.
Aber weil es geht. Wir machen es, weil es geht. Trotzdem seht ihr.
Ach ja, sicher.
Die Mindestabstände.
Was sagst du, Thorsten?
Ja.
Okay.
Hörst du ihn überhaupt?
Ja, ich höre ihn.
Ja.
Ja, das wird schön heute hier.
Ja. Komm, das wird schön.
Mein
komm.
Lieber Herr,
komm.
Da eine Monitorbox, das wäre was gewesen.
Das wäre schön gewesen.
Das wäre schön gewesen.
Aber wir arbeiten mit den Mitteln, die wir haben und es geht ja weiter, liebe Freunde hier draußen.
Irgendwie geht's immer weiter,
die Menschheit. Bis auf bei Last of Us. Da geht's ja wohl nicht weiter. Das ist ja wohl das Thema.
Wieso geht's da nicht weiter?
Bei Last of Us. Ja, ich denke, da geht's nicht weiter. Da ist jetzt Schicht im Schacht.
Du meinst, da kommt kein Teil mehr?
Nee, da kommt kein Teil mehr. Ihr seid doch mittendrin in Last of Us 2. Ja.
Wer sagt, da kommt kein Teil mehr?
Nein, ich habe gesagt, es geht nicht weiter. Die Menschheit ist am Ende. So, das meint
so.
Dystopie.
So.
Ja, das ist eine
will
Dystopie.
Er denn?
Was will er denn?
Also Last of Us, ich habe das ja schon mehrmals erwähnt im Podcast. Das ist das Videospiel, auf das ich über 7 Jahre lang gewartet habe. Und ich muss sagen, dass es sich jeder Tag, jede Minute, jede Sekunde hat sich gelohnt. Ja. Und ich weiß nicht, wie weit ich bin. Ich denke mal, dass ich mich langsam der Hälfte näher.
Gibt's da also nicht so eine Anzeige, wo man das sieht?
Also wenn ich mich an die 30
Sie
Stunden
haben
halte,
die
dann
Hälfte
bin ich
des
so,
Spiels erreicht.
Ich verstehe kein Wort. Ach so, nee.
Nein.
Wenn man sich auf die 30 Stunden bezieht, die man da zügig durchbrettern könnte, ja, dann ist das so. Aber ich bin ja gerne ein virtueller Tourist. Und guck mich da ganz gerne um, weil die Landschaft und das Ganze drumherum lädt zum Umschauen.
Zum Verweilen ein.
Ich sehe das schon, ich kann mir das richtig vorstellen, dass du 4 Wochen dafür brauchst, weil du immer vor jeder Suppenschüssel stehen bleibst. Im Hintergrund, weißt du.
Ich freue mich darüber. Ich bin ein großer Freund von diesen, von so urbanem Zerfall. Ich weiß auch nicht. So, ich habe das dem Thorsten die Tage schon erzählt. So zum Beispiel, als die ersten Aufnahmen kamen aus der Titanic, als sie die Titanic entdeckt hatten wieder.
Ja.
Und wenn ich mir vorgestellt habe, dass dieses Licht, der
Scheinwerfer.
Genau.
Ja.
Das in einen Raum reinleuchtet, der das letzte Mal 1912 betreten wurde. Sowas fasziniert mich total. Mhm. Und der Detailreichtum in Last of Us 2 ist großartig. Und dazu kommt noch die Handlung, die einen wirklich fesselt. Und vor allen Dingen...
Gibt es Szenen, wo du wirklich gefesselt bist. Ich finde die doppelt fesselnd, die Szenen.
Ja.
Also im wahrsten Sinne, im wörtlichen Sinne gefesselt.
Also ich hatte jetzt, vor allen Dingen jetzt, ich bin jetzt gerade an einer Stelle, wo neue Gegner dazukommen, die das komplette Gameplay nochmal komplett auf den Kopf stellen, weil all das, was du vorher kanntest, wie du vorher mit Gegnern umgegangen bist, kannst du jetzt komplett aus dem Fenster
schmeißen. Was ist denn jetzt, um mal anzuschließen an den ersten Teil?
Ja.
So, wie endete der erste Teil?
Der erste Teil endete mit einer großen Frage. Und zwar die ganze Handlung im ersten Teil war ja, dass ein Mann, der, so haben wir im Prolog erfahren, Joel, genau, der hat seine Tochter verloren bei dem Ausbruch der Pandemie.
Die Ellie.
Und die Ellie, genau, nee, seine Tochter ist anders. Okay. Genau, die hat er verloren und dann 20 Jahre später kriegt er den Auftrag, er ist Schmuggler mittlerweile, kriegt den Auftrag, ein Mädchen praktisch quer durchs Land zu eskortieren sozusagen. Ja. Und er nimmt den Auftrag mit Widerwillen an, aber wie es natürlich kommen muss, gewöhnt man sich aneinander und nach wird klar, dass Ellie immun ist gegen diese Sporen, gegen diesen Pilz und dass sie deswegen wertvoll ist. Und diese Gruppe da, wie hießen sie noch?
Die Fireflies.
Fireflies, genau. Die wollen praktisch also da ein Gegenmittel generieren aus Ellie, aber der Haken ist, dafür müsste sie geopfert werden. Das ist jetzt, ich spoilere jetzt nichts, weil das Spiel ist jetzt seit über
2009 erschienen.
Genau. Genau, ja. Also das ist das Ende und die Endaction und da entschließt
2013.
Joel, das Mädchen nicht zu opfern, sondern ihr das Leben zu retten.
Nee. 2009 doch. Ich habe nochmal geguckt. Der erste Teil ist 2009 erschienen.
Der erste Teil ist im Leben nicht 2009 erschienen.
Oder, Gary? Das
weiß ich jetzt.
2013.
Der ist noch für die 3 erschienen.
Er ist noch für die 3. Ist tatsächlich für die 3 noch.
Aber auch noch am Ende des Zyklus. Am
wahrscheinlich
Ende
aber nicht.
Wahrscheinlich.
Ehrlich, so ich lange?
Für die, ja. Wahrscheinlich hast für die 3 gehabt.
Wahrscheinlich hast du direkt die remasterte Version gekriegt. Es gab ja dann.
Also ich habe es echt noch für die 3 gehabt. Aber das war genauso wie jetzt. Also jetzt ist ja der Zyklus der PlayStation 4 ist jetzt so gut wie zu Ende. Und da kommt nochmal so ein, ja, ist so.
Naja.
Da kommt nochmal so ein Brecher raus.
Man mag es aber nicht glauben, wenn man Last of Us 2 sieht. Das sieht fantastisch aus.
Es ist eins der schönsten Spiele, die ich je gesehen habe.
Schön weil im das Sinne ist ja, von grausig, aber,
ja,
aber
genau.
Wirklich es ist, ein optischer Kracher.
Und es lässt sich spielen wie ein guter Roman, wie ein
genau.
Es, die Handlung entblättert spielt. Sich.
Du weißt doch, was er meint.
Ja. Jetzt der menschliche Makel als Shooter.
Warum nicht? Warum nicht?
Warum nicht?
Wie weit bist du denn bei Last of Us 2?
Weiß ich nicht.
Lässt du dir Zeit? Oder
ich habe gerade Pfeil und Bogen.
Okay.
Dann sind wir nicht so weit auseinander, aber.
Keine Bogen, der Klicker. Aber der früher der Typ war, der den Fahrradladen hatte oder so.
Ja, als ich in diesem Fahrradladen war, da habe ich auch gedacht, oh, geht's jetzt mit Fahrrad weiter? Weil da war ein Fahrrad, das wurde so prominent, das war blau, was sonst ist alles da grau und so und so in Primärfarben. Und da war auf einmal so ein Blau, so ein leuchtendes Blau. Da habe ich gedacht, oh, jetzt kann ich mir das Fahrrad nehmen. War aber nicht der Fall. Wäre auch ein bisschen doof.
Kannst du eine Luftpumpe zusammenbauen?
Aber
weißt du, brauchst du Schrauben, eine Feder, etwas Luft.
Der Witz war, vor 3 Tagen spiele ich das Spiel und es war eine extrem anspannende Situation. Ich habe es auch getwittert, eine wirklich extrem anspannende Situation. Es kamen neue Gegner dazu und ich hatte Nackenschmerzen gehabt, weil ich war so angespannt. Und dann war diese Situation endlich zu Ende und ich konnte so ein bisschen durchatmen. Und dann kam aber zum Ende hin des Aktes sozusagen, kam nochmal eine richtige Actionsequenz mit, wo es nochmal plötzlich nochmal total losgeht. Und in der Sekunde erschreckt mich Gunla von hinten.
Deine Frau?
Ja.
Ja.
Ich hätte den Controller fast in den Fernseher mitgetroffen.
Hast du schon mal über Scheidung nachgedacht?
Ja, danach. So, habe ich sofort mal kontaktiert.
Wie ist meine Frau immer so ins Bild reingelaufen, wenn ich bei Zelda Ocarina of Time gerade an dem, ich glaube, es war der 5. oder 6. Endgegner, der Drache, der unten aus der Erde rauskam.
Was ist denn Ocarina überhaupt?
Ocarina
ist
auf der
Musikinstrument.
Ocarina ist dieses Musikinstrument, das du bei Ocarina of Time kriegst, mit dem du
sein können, das ist.
Das ist ganz, ganz,
Orin-
ganz
No Oko of
das
Time.
Ocarina of Time habe ich tatsächlich dreimal gespielt und nochmal auf dem 3DS nochmal in 3D nochmal, weil es eins der schönsten Spiele ist. Ist denn Last of Us 2, ist das ein Open World oder wirst durchgeleitet?
Man wird durchgeleitet, sehr elegant, aber es fühlt sich stellenweise tatsächlich an wie ein Open World. Und es ist extremst brutal.
Kann man das sagen? Extremst?
Extrem ist schon viel, aber die Steigerung extremst hat sich so in den Sprachgebrauch. Eigentlich sagt man es nicht, aber es ist extrem brutal.
Ja,
aber es ist extrem. Also das heißt extrem, es ist normal brutal. Wir müssen mal die Kirche im Dorf lassen. Können Sie bitte die Kirche da im Dorf lassen?
Können Sie die Kirche nicht anfassen? Lassen Sie bitte
von der Palette mit der Kirche.
Nicht den Kirchturm. Lassen Sie die bitte im Dorf die Kirche.
Bitte nicht. Die stehen alle im Freien am Sonntag.
Ja, genau. Nein, aber es ist schön. Es hat schöne, entspannende Momente, also es ist super ausbalanciert, weil man natürlich auch mit den Mitteln eines Filmes praktisch das Ganze...
Wir reden vom Gameplay.
Da sind zum Beispiel auch solche Sachen drin, zum Beispiel Klassiker. Thorsten, du wirst die Stelle, glaube ich, schon gehabt haben. Du kommst irgendwo rein.
Wahrscheinlich, aber erzähl mal.
Du kommst irgendwo rein und mit einmal kriegst du ganz viele Sachen, die du einsammeln musst.
Ja.
Und der geübte Spieler weiß, da ist was im Gange, da kommt was. Da kündigt sich etwas
9000 Schrauben, du sammelst sie ein, kommst in den nächsten Raum, kaputte Waschmaschine.
Genau. Und dann kommst du da durch und es passiert auch tatsächlich was.
Nicht Kyle Reese.
Es war in dem Museum. Dann passiert auch tatsächlich was, aber trotzdem hast du die Sache nicht gebraucht. Und das ist sehr elegant gelöst. Also das praktisch.
Wenn ich jemals einen Terminator-Porno drehe, wird Kyle Reeman der Hauptdarsteller sein. Ja. Ja, aber du hast recht. Ja, das ist immer das ungute Gefühl, das ich aufbaue. Dann sind Sie Sarah Connor? Ach komm schon.
Was macht das denn jetzt mit euch, das Spiel in dieser Zeit?
Ja, Herr Lanz, die Frage würde ich Ihnen gerne beantworten.
Scheiße erwischt.
Ja.
Beim Lanz.
Was macht das mit uns? Ja.
Also sagen wir mal so.
Wirklich total bescheuert.
Ja, was
aber
macht
es interessiert
das
mich, weil du hast gesagt, Hennes, lass die Finger davon.
Ja, das hältst du nicht aus.
Warum
die Anspannung hältst du nicht aus. Also außer weil du einmal Bluthochdruck hast und zweitens mal, weil du Hunde nicht töten kannst. Und
ich muss in dem Spiel Hunde töten.
Naja, ja.
Ja, warum?
Weil sie sonst dich töten.
Ach so,
ja. Ärgerlich. Du kommst von der Wiese einfach nicht runter dann in dem Spiel. Was ein bisschen schade ist als Abschluss.
Ja.
Die Hunde können dich auch riechen und du kannst auch sehen, wie sie deiner Fährte folgen. Also bist du ja nur am Rumkaspern.
Genau. Und du willst du willst höchstens ein oder zweimal sehen, wie der Hund dir das ins Gesicht beißt. Das willst du nicht so oft sehen.
Nein, gut. Ja. Okay, gut. Aber ich meine, ich denke halt, wenn diese Brutalität, diese explizite.
Die aber gerechtfertigt ist. Und in Blut geschrieben.
Und in Blut geschrieben und gemacht für das männliche Ich. Das dürfen wir nicht vergessen. Wenn die natürlich durch die, und jetzt bin ich mal wieder Markus Lanz, wenn die durch die Narrative gerechtfertigt ist.
Absolut.
Oh, dann habe ich auch kein Problem mit.
Nee, absolut, die ist absolut gerechtfertigt.
Also es ist was ist denn mit diesem Song? Das ist doch New Order, was im Trailer war.
Ja,
da gibt es doch
die größte Schwachstelle des Spiels ist, dass wenn man nicht aufpasst, drückt man aus Versehen Quadrat und dann übt sie sehr lange Gitarre. Das ist schon ziemlich finster, oder? Da ist alles dabei. Finger in Po, Mexiko, dann übt sie Gitarre. Und du musst mitüben, du musst Akkorde spielen.
Ach so, Gitarre stimmen auch
so.
Ja,
so ein Minigame im
so ein Minigame, Spiel. Wo sie dann Lieder spielt. Das ist schön zum Innehalten.
Hennes hätte da totalen Spaß
gehabt.
Take on Me, beste Version von Aha.
Ja.
Das war auch das, was ich sagte, als sie anfing, Gitarre zu spielen. Ungekürzt, das ganze Stück. Aha. Ja. Aber es ist irgendwie, das Gitarre spielen, hat sich für mich sehr schnell ausgereizt, wenn man weiß, dass man gleichzeitig auch eine Axt hat.
Ja.
Und aber trotzdem, mir hat das toll gefallen. Reiten finde ich super, oder?
Ja, das
Reiten ist total geil. Warum kann man bei Reiten nicht schießen, weiß keiner. Aber ist trotzdem toll.
Ich glaube, ist nicht nötig.
Reiten im Videospiel ist sowieso eine schöne Sache. Auch bei Ocarina of Time, wenn du dann Epona endlich hast und du reitest durch diese...
Ja, man kommt auch schneller voran.
Ja, man kommt einfach durch Reiten schneller.
Aber auch das hält nicht lange.
Das hält nicht lange. Aber man kann bei Last of Us 2 durchaus auch mal reiten.
Reiten.
So,
gibt's auch Ratten.
Okay, also auf jeden Fall ein großes Hallo für euch.
Ja, also es hat meine Erwartungen erfüllt und sogar noch übertroffen für mich derzeit. Aber wie gesagt, ich spreche für mich persönlich derzeit.
Also die Kritiken sind durchgehend gut.
Was? Na, es gibt da so Pannemänner, die regen sich darüber auf, dass da so eine lesbische Beziehung praktisch, dass da so einen lesbischen Unterton hat, was ich total lächerlich finde, weil das hat sich ja auch jahrelang keiner aufgeregt, dass eine vollbusige Frau jahrzehntelang durch den Dschungel gehetzt ist.
Leute, von Männern, Duke Nukem spielen.
Von Männern beschossen und erschlagen und ob was nicht alles wurde. Ja. Und jetzt auf einmal wird da so ein Aufriss gemacht. Also das ist...
Die Bekloppten gab es ja schon früher, ja. Nur jetzt haben sie halt Internet.
So. Ja, gerade. Ja,
vor allen Dingen, das war doch seit 7 Jahren bekannt, dass Ellie, die Hauptfigur, dass die offensichtlich lesbisch ausgerichtet ist, weil es gab ein Add-on für Last of Us 1, wo das praktisch thematisiert wurde.
Ja. Okay.
Was gab's denn?
Hast du das jemals Add-on gespielt?
Das Add-on nicht, nee. Was ist das?
Das hast du nie gespielt.
Kannst du das mal verifizieren, was das ist?
Meinst Add-on? Das ist praktisch so ein Minispiel. Also es ist praktisch nochmal ein Kapitel zu The Last of Us noch dazu und da das Ganze spielt in so einem verlassenen Vergnügungspark und es ist sehr gruselig und da ist Ellie ist da unterwegs mit einem anderen Mädchen und da gibt es schon solche Dinge.
Aber ihr habt die Frage noch nicht beantwortet. Was bedeutet dieses Spiel jetzt in dieser Zeit für euch? Ist das jetzt Ablenkung? Ist das Eskapismus?
So. Naja.
Ist das, weil ich meine, wenn ihr das Spiel spielt, dann könnt ihr auch wirklich Handmaid's Tale gucken, weil da geht es nämlich auch um eine Welt, wie sie sein könnte oder wie sie ja auch teilweise ist. Ich habe gerade noch in den Nachrichten gehört, dass es in China jetzt Zwangsabtreibungen gibt und Sterilisation.
Gab's
und
so nicht? Das gab's halt nicht schon immer.
Das gab es schon immer, aber es kam jetzt nochmal raus. Das heißt, wenn man jetzt Handmaid's Tale guckt, denkt man so, oh, das ist ja weit weg und das ist jetzt eine Dystopie. Und dann sagt, das könnte ganz leicht kippen im Moment so.
Ja.
Ne? Und das ist ja halt auch bei Last of Us.
Ich halte auch tatsächlich, ohne jetzt da dieses Szenario, was da gespielt wird, also jetzt mal ganz abgesehen von diesen zombieartigen Infizierten, aber ich meine, so ein Spiel zu spielen in so einer Zeit, wo wir gerade selber in so einer Pandemie leben, wenn es auch so eine nicht vergleichbar ist. Mhm. Aber es ist schon so ein bisschen schräg, das stimmt schon. Also aber nichtsdestotrotz, weiß ich nicht.
Worauf ich hinaus will, sind Videospiele in dieser Zeit nicht auch Teil unserer Gesellschaft oder spiegeln die nicht irgendwie das einfach wieder? Es ist mehr als ein Rumgelauf und Rumgeballer, sondern es erzählt eine Geschichte, die auch mit
ja, aber die ist ja nicht erst jetzt seit der Pandemie, die ist ja das
nein,
Spiel ist
nein,
seit
nein,
7 Jahren.
Aber es wirkt
Produktion.
Ja durch anders, wenn du dir die Filme anguckst, was ich hier dann 28 Days Later und so weiter. Und ich meine, es geht ja auch um bei Walking Dead geht es ja auch eigentlich darum oder bei von uns sehr geliebten Leftovers, was passiert mit der Gesellschaft, wenn das passiert?
Absolut, ja.
Genau.
Ja.
Und das geht ja über das reine Rumballern und Sachen suchen hinaus. Ich sag mal so jetzt, Uncharted ist ein reines Eskapismus-Spiel, oder?
Absolut, ja. Absolut. Also da spielen zwei Fraktionen spielen da eine Rolle bei Last of Us. Einmal die WLF, das ist die Washington Liberation Front, die so praktisch rechts ausgerichtet ist und dann so ein religiöser Kult, der jetzt dazu kommt. Und Ganze nochmal komplett auf den Kopf stellt. Also sagen wir mal so, wenn es tatsächlich so ein Szenario geben würde, würde ich schon glauben, dass sich solche Fraktionen bilden würden. Also da bin ich mir ziemlich sicher. Weil das einfach in der Natur
Kult
des Menschen.
Der Erste am Start.
Bitte?
Der wäre als Erster da, der religiöse.
Ja, klar. Weil Religion halt immer eine einfache Antwort ist auf komplizierte Fragen.
Du schöpfst einfach aus dem Nichts.
Genau.
Ja. Und leg's los.
Du kannst irgendwas behaupten und sagen das. Naja, weil es kam irgendwann mal, jemand hat auf, ich glaube bei YouTube, in den YouTube-Kommentaren geschrieben, warum ihr beide so sehr auf so Ballerspiele steht. Und,
ach so.
Und,
Baller? Nein. Strategie, Kollege. Das Problem ist nur, dass man die Gegner nicht nach und nach vergiften kann, indem man ihm was in die Suppe tut. Man muss sie ab und zu erschießen, wenn sie auf einen zukommen.
Also das ist er spielt natürlich auf Call of Duty, spricht er an. Und das sehe ich eigentlich eher wie so ein, es ist schon fast wie so ein Fußballspiel. Also das ist
Der Realismusfaktor ist schon ziemlich hoch. Also wenn ich
da hat er
Zwölfjähriger, der echt ein Zwölfjähriger, der ein Scharfschützengewehr bedienen kann, laber nicht. Der Realismusfaktor ist genau das nicht. Es ist genau das Gegenteil davon, was sich in der Realität abspielt.
Na gut, aber ihr beiden könnt auch, und da muss ich euch jetzt auch mal in Schutz nehmen, ihr könnt natürlich auch total relativieren. Ihr könnt jetzt zwischen Realität und Videospiel auch
unterscheiden. Das können die meisten da,
glaube ich. Ja, die meisten. Es gibt auch viele Leute, die gucken die Fast and Furious Filme und denken, sie könnten mit 180 Sachen durch die Innenstadt brettern. Ja. Das gibt's halt auch. Ne? Ja. Also, aber trotzdem.
Ich sehe im Wald aber viele Mountainbiker, die fahren über Pilze. Und dann, da muss ich doch fragen, wo kommt das denn her?
Was spielst du denn jetzt an,
ja.
Thorsten?
Weißt du, ich so meine, kannst du ja es immer biegen.
Ich meine, wir können jetzt wir können jetzt gerne eine Diskussion losbrechen über die Trivialisierung von Tod oder von Leute umbringen. Gerne.
Die Trivialisierung des Todes tut dem Tod gut.
Ja.
Und uns auch.
Aber ganz ehrlich, ich habe das ja schon öfters mal erwähnt im Podcast. Ich wollte schon als kleiner Junge immer irgendwie so einer Special-Einheit angehören. Das fand ich immer cool. Mit 18 dann nicht mehr.
Nix.
Ja, das.
Weißt du, wenn ich, so fange ich jeden Satz an auf der Bühne. Ich muss aufrichtig sein. Und wenn ich eins aus meiner Zeit bei der Spezialeinheit gelernt habe, dann ist es. So kann man Sätze immer anfangen.
Ja, so. Warst du beim Bund oder nicht? Ja, warst du nicht beim Bund?
Ich war beim Bund.
Was hast du denn da gemacht?
Artillerie-Spezialzug 1. Neustadt am Rübenberge. Atomare Geschosse montiert. Aber ich hatte eine Sicherheitsstufe. Deswegen durfte ich keine Schufa-Einträge haben. Es war schwierig damals. Ich darf nicht darüber reden. Ihr seid so gut wie tot.
Sonst würde einer reinkommen. Herr Peter. Du warst nicht, ne? Du warst nicht beim Bund.
Nee, ach, das war einer der schönsten Tage meines Lebens irgendwie. Als ich den Brief vom Kreiswehrersatzamt. Ja.
Das Kreiswehramt kann nicht.
Nachdem ich 35...
Sie haben Wasserschaden. Wir nehmen das Kreiswehrersatzamt.
Ja. Das Lachsersatzamt.
Nachdem ich gefühlt 35.000 Mal gemustert wurde... bekam ich dann ein Schreiben.
So. Also,
was ist das für ein Vogel da?
Wie laufen Sie denn rum? Ja. Du bist gemustert worden.
Ja, ich bin gemustert worden. Und dann bekam ich da stand dann drin, Herr Streberch, finden Sie sich mal zwischen dem 15. und dem 25. bei uns im Kreiswehrersatzamt ein. Da habe ich gedacht, Moment.
Zwischen 9 und 18 Uhr.
Moment, habe ich da gedacht. Das ist das erste Mal, dass das Kreiswehrersatzamt mir eine Zeitspanne einräumen, die ich selber wählen kann. Und da wusste ich, irgendwas ist im Busch. Ja. Und da, so war es dann tatsächlich auch. Und da meinten die, das war gerade zur Zeit von Glasnost und Russland hat sich geöffnet und alles war friedlich, man hatte kein Feindbild mehr.
Glasnost, das sind so Fenstermacher gewesen in Wattenscheid. Von Jürgen Nost hat ein Unternehmen.
Was ich sagen wollte ist.
Norbert Nost.
Spiel gleich
Glaserei. Fährst auf der A40 immer an dieser Glaswerbung Peter vorbei. Deswegen sagst immer, du das jetzt. Ja.
Glas. Der labert Nost. Immer rein.
Ich hör's auf. Warum bist du denn jetzt dann aus?
Weswegen ich ausgemustert wurde, das kann ich dir sagen. Weil ich einen eingewachsenen Fußnagel hatte.
Was?
Ja.
Was deswegen ist das denn für eine lame Begründung?
Nee, das war nicht lame. Ich weiß noch ganz genau, wie die Ärzte
die haben
mich
lange
gefragt
gesucht,
hat.
Oder?
Ich weiß noch ganz genau, wie die Ärzte mich gefragt hat, Herr Streber, können Sie denn da mit dem Stiefel laufen? Und ich, nein! Weil, echt, ohne Scheiß, ich habe damals gedacht, die meinen Cowboy-Stiefel, weißt du, weil das damals so im Mode war. Ja, jeder Arsch hat Cowboy-Stiefel getragen. Und ich habe gedacht, die meint diese spitzen Cowboy-Stiefel. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass die Springer-Stiefel meinte.
Oh ja, auch.
Und ich sagte, nein! Und da bin ich praktisch vom Wehrdienst ausgesetzt worden. Also ich bin nicht wirklich ausgemustert.
Ist er denn wirklich gut, jetzt wieder der Nagel?
Ja, natürlich, hat mir selber gezogen.
Hast du dir selber gezogen?
Ja, klar. Direkt am Tag danach.
Das kann ich mir auch so vorstellen in so einem Videospiel wie bei Last of Us 2, dass man sich in den Fußnagel selber zieht.
Nee, aber man muss sich Pfeile selber empfinden und operieren. Ja. Das kommt alles.
Ja, mich wollten sie auch nicht. Insofern, ich war da auch nicht traurig drüber.
Egal. Ja, stimmt, genau. Du hast da noch nie drüber geredet. Ist auch so ein schwarzes Kapitel in deinem Leben, ne?
Sagt man schwarzes Kapitel?
Oder nee.
Sagt man
dunkles Kapitel?
Nee, man sagt, was sagt man?
Aber denn, wie war das?
Naja.
Haben die einfach gesagt, ach nee, Herr Bender?
Meine Mutter hat nicht schon mit 10 oder so, hat sie dem Kreiswehrersatz einen Brief geschrieben.
Der Junge kommt nicht.
Der kommt nicht, egal wie oft sie anruft, der kommt nicht.
Das ist interessant, ich schreibe das ja in meiner Vita, aber das ist tatsächlich wahr. Ich wollte wirklich, dass meine Mutter mit 15, habe ich meine Mutter genötigt, einen Brief zu schreiben, damals an den unseren Verteidigungsminister Dr. Apel.
Hans Apel.
Dass ihr Sohn jetzt für internationale Einsätze zur Verfügung steht ab sofort.
Ab sofort.
Hat meine Mutter sich geweigert und mit 18 hatte ich dann auch keine Lust mehr. Also das, weil ich wollte unbedingt, ich wollte echt GSG 9, das war für mich der heiße Scheiß damals. Da war das ja mit Mogadischu.
Ja, jetzt hast du Last of Us 2.
Jetzt habe ich Last of Us 2 und Call of Duty, es reicht. Damit ist das echt abgedeckt.
Ja, wollte ich gerade sagen.
Und vor allen Dingen, wenn man mit Thorsten Verdansk spielt.
Ja.
Aber lass uns mal dahin gehen, lass uns auf dem Dach landen.
Ja, das ist immer geil. Wo ich sage, lass uns auf dem Dach landen. Dach,
dann sofort alle tot.
Auf dem Dach.
Sofort alle tot und Thorsten, seid mir nicht böse, Kollegen, aber ich lande woanders.
Ja, konnte ich gar nicht ahnen. Also,
doch, das konnte man ahnen.
Ich bin ja nicht blöd. Also,
naja.
Müsst ein bisschen.
Ich bin da hingegangen und ich wusste schon, dass das wird nichts. Bei Kreiswehrersatzamt, das klappt nicht.
Das wird, nee.
Ja. Klappt. Ich habe 84 habe ich auf der Skifreizeit in der Schule in Südtirol habe ich mir das Knie kaputt gemacht. Ja. Mit Kreuzbandriss und Meniskus kaputt und alles und
auch doof.
Doof halt, ne? Also kein Sport mehr seitdem, kein Sportunterricht, keine Bundeswehr, doof kann man das nicht nennen. Das kam mir eigentlich sehr entgegen.
Ja, jede Sache hat
was. Waren diese mitleidigen Blicke, werde ich nicht vergessen, beim Kreis, als sagt er so, Herr Bender, wollen Sie denn zur Bundeswehr? Und ich so, wenn es nicht sein muss. Also, ne? Und dann saß ich da, dann bist du ja in diesen Raum reingekommen, ne? Vor diesem Tisch, eigentlich so ähnlich wie hier, ja?
Ja, ja.
Hinten dann die Deutschlandfahne und ein Bild von wer war damals? Weizsäcker, glaube ich, war
kann sein.
Präsident, ne, und guckt mich an so, Herr Bender,
Walter,
Herr Bender, er sprach so wie Thorsten Sträter, ganz komisch. Herr Bender, wir haben schlechte Nachrichten für Sie, Sie sind leider völlig untauglich und ich musste mich echt zusammenreißen.
Ist er wirklich völlig untauglich?
Völlig untauglich, ja.
Boah, super. Sie haben noch Sie als Handpuppe im Offizierscasino einsetzen.
Sie haben 14 Tage 15 Zeit,
15 Monate,
um das Urteil anzufechten. Ich so, ja, gut.
Ja, okay, danke, dass Sie mir den Zeitraum einräumen, dann werde ich mal
direkt an die Schreibmaschine gehen.
Ab geht's, genau. Ja. Ich spiele gerade ein Spiel, ich weiß gar nicht, ob ihr
abrupt.
Das...
Abrupt.
Ja, einfach so, wir sind jetzt, glaube ich, da fertig mit Last. Aber was ist denn mit PlayStation 5 jetzt?
Ja.
Was soll damit sagen?
Die kaufe ich.
Ja, ich natürlich. Auch. Aber was ist da mit jetzt?
Laufwerk.
Was ist jetzt der Unterschied? Laufwerk, es gibt einmal mit Laufwerk und einmal ohne. Also einmal komplett als Stream-Engine.
Yes.
Und einmal mit Blu-ray.
Yes.
Ja.
Gut. Und was ist jetzt der große
8K?
Selling-Point? 8K.
Sie kann potenziell 8K.
Also potenziell 8K, so wie die PS4 potenziell 4K konnte.
Die PS4 Pro kann's.
Ja, die Pro. Aber es gibt ja diese Umformulierung hier HD Ready und so weiter. Was heißt denn jetzt potenziell 8K? Muss man da noch ein Add-on?
Kein Material dafür.
Ach so, es gibt noch keine.
Ja, nicht so richtig. Es gibt so zwei, drei kleine Demos, aber.
Weil das wäre für mich nämlich
Sony
auch.
Sony sagt potenziell 8K.
Das wäre für mich auch ein Kaufgrund zu sagen, okay, nach 4K jetzt 8K.
Ja, ein bisschen zügigere Engine, sieht, weiß nicht, ob die hübsch aussieht oder nicht, so ein bisschen 90er Retro.
Also ich hole sie mir in schwarz, definitiv.
Kann man stellen, kann man legen, dafür gibt es eine Zusatzhalterung, damit sieht es ein bisschen komisch aus.
Es gab ja schon einige Fakes, so von wegen, jemand hat einfach eine PS4 in so einen weißen Aktenordner gestellt und das sah auch so ähnlich aus. Das ist ein stranges Design, so ein bisschen.
Ja.
Der Controller wird die wahre Innovation sein.
Ja, das glaube ich auch. Ja.
Der Controller wird alles wegballern und uns, die wir seit 4000 Jahren mit dem Standard-Controller gespielt haben, werden erstmal die, also ich glaube, dass wir da Irritation haben werden, aber es soll wohl ein Meisterwerk sein.
Ja, glaube ich auch.
Und was ist an Spielen, was euch da reizt jetzt?
Lass ich auf mich zukommen. Also da waren bei der Präsentation waren ein paar Sachen dabei, die ich interessant fand, aber nichts, wo ich wirklich sage, hey, holla die Waldfee.
Okay, ja.
Dafür hole ich mir die aber.
Na, das war ja auch schon bei der PS4 Pro halt schon so, ne? Ich meine, die haben halt gepunktet durch höhere Auflösung, schnelleres Dings, aber
Ich muss sagen, so auf der Pro mit dem 4K Beamer sieht Last of Us 2 fantastisch.
Oh Gott, wie ich mir das vorstelle, das auf dem Beamer zu einem
Dann
Gott.
Komm doch gleich mal gucken.
Oh.
Dann kommst du gleich mal eh mit?
Ich glaube, ich würde wahnsinnig
gucken werden. Wir mal. Habt ihr denn jemals Burnout Paradise gespielt? Kennst du das noch, was? Burnout Paradise?
Ja, das war ein Autorennspiel.
Das Autorennspiel, wo es darum ging, möglichst viele Autos kaputt zu machen.
So, mir reicht das jetzt. Hier ist eine Leinwand. Das ist ein 4K-Beamer, den ich habe hier.
Ja.
Warum spielen wir Last of Us nicht mal ein Stündchen hier zusammen?
Können wir machen.
Ja.
Ja, eine gute Idee.
Ja.
Ich bringe meine Pro mit, dann müssen wir nochmal anfangen eben an der Stelle.
Was denn jetzt?
Nee, jetzt nicht dort.
Ja, jetzt nicht, aber jetzt so.
Irgendwann, ja, das ist eine.
Irgendwann.
Ja.
Irgendwann.
In der Zukunft. Also Burnout Paradise ist jetzt nochmal neu rausgekommen. Und was rausgekommen ist, wo ich gerne drüber sprechen möchte, ist der Star Wars Episode 1 Podracer. ist sowohl für die Playsee rausgekommen.
Für die Playsee auch.
Für die Playsee und natürlich für die Switch. Und für die Switch macht es natürlich besonders viel Spaß, weil du natürlich mit den beiden Controllern, ne, ich meine, sind wir uns einig drüber, dass das Podrennen in Episode 1 die beste Stelle war.
Ja, absolut.
Und
das Spiel war auch gut.
Und auf dem N64 war das Spiel auch richtig gut. Und es ist jetzt nicht groß remastered worden. Also es sieht immer noch aus wie ein N64-Spiel, aber es macht die Steuerung, das macht unheimlich viel Spaß. Und es kostet auch nur eine kleine Marie. Es kostet, glaube ich, nur 13 Euro. Und ich glaube, wenn man das richtig nochmal, es gab ja Bilder, wenn man das hochgerechnet hätte mit Unreal Engine, es gab ja auch eine PC-Version. Nur ich bin damit eigentlich sehr, sehr happy, weil ich spiele einfach gerne auch Rennspiele, auch gerne von früher. Weißt du?
Ja.
Also da könnte man, da gibt's vielleicht das eine oder andere Spiel, was man nochmal, gibt's irgendein Spiel, was du gerne nochmal remastered hättest, nochmal neu?
Ja, tatsächlich. Jetzt
kommt Seifenfilter. Siphon noch mal spielen.
Oder Siphonfilter.
Siphonfilter.
Was ist das?
Siphonfilter. Agent, wie hieß der Typ?
Wie der hieß, weiß ich nicht mehr. Das war so der Vorläufer von Metal Gear Solid. Also es war so der Vorläufer von den Schleichspielen, die er dann so aufkam.
Genau, und das war total super.
Das war total
PlayStation
spannend.
1 oder 2. Und das hat richtig Laune gemacht, Siphonfilter. Dann gab es ein Barbarian-Fechtspiel vor 35 Jahren. Da war schon einfach sich wie so eine sehr stumpfe Version von Mortal Kombat. Da standen sich einfach zwei Barbaren gegenüber mit Schwertern, ting, ting, ting. Und wenn du richtig geschlagen hast, hast du dem anderen den Korb runtergehauen.
Aber das ist nur noch gar nicht so lange her, ne, oder?
30
oder?
Jahre bestimmt.
Ja, doch. Echt? Unsere Wahrnehmung ist es.
Also, ich kann mich an ein Spiel erinnern, für die PlayStation 2. Das war ein absolut geniales Spiel. Das war aus dem Hause, die auch Timesplitter gemacht haben. Und dabei ging es um einen Typen, der nach und nach, der hatte eine Glatze gehabt und lag irgendwie in der Klinik und nach entwickelte der so telekinetische Fähigkeiten.
Ja, wie hieß die Scheiße?
Irgendwas mit Dark.
Ja, nicht Dark Souls, sondern das war auch Dark Matter.
Das Irre
an Gänge lief und an einmal links, das hat diese ganze Star Wars Nummer vorweggenommen, das ganze Jedi-Dingenskirchen.
Das Geile war, dass du am Ende praktisch erst erfahren hast, dass du die ganze Zeit ein Flashback spielst.
Spoilerboy.
Ja, ist so egal, das ist jetzt uralter Spiel.
Okay.
Und da habe ich wirklich das erste Mal in dem Videospiel, wo ich gedacht habe, storymäßig hat mich das echt umgehauen. So, dass ich praktisch, also da erst gemerkt habe, dass ich eine ganz andere Ebene eigentlich spiele. Also das hätte ich gerne.
Als Ballerspiel mochte ich auch Resistance unheimlich gerne für die PlayStation 3 damals. Wie? Hieß das nicht Resistance mit den Aliens, die in London landen?
Ja.
Das hat doch richtig Laune gemacht, fand ich so.
Ja.
Aber so ein Call of Duty. Habt ihr Racer überhaupt gespielt?
Ja.
Ja, ich habe den Racer auch gespielt, fand den geil.
Habt ihr
mit diesen freischwebenden Modulen?
Ja. Habt ihr denn Wipeout gespielt, als Wipeout rauskam? Das war für mich sowas.
Das habe ich nie gehabt, aber ich habe das immer gerne gespielt, wenn ich
mal Freunden war. Dir ist dein Handy aus dem Rektum gefahren.
Ist egal.
Tritt sich fest ist auch geil, ne? Ich habe Wipeout gespielt und habe sofort so... Weißt du, weil das war ja wirklich extrem gewöhnungsbedürftig.
Ja.
Es fing vor allen Dingen an auch mit dem Song von Firestarter von... Prodigy.
Ja.
Genau, ja.
Ich hatte eins gespielt, so ein Rennspiel, das war auf so Quads. Also das sah schon sehr realistisch aus.
Ja. Das war PlayStation 3 Starter-Titel, war auch in den Paketen drin, das hat auch richtig Laune gemacht.
Das hat richtig Laune gemacht und was auch sehr viel Spaß gemacht hat und bestimmt heute auch noch Spaß macht, dieses Snowboard-Spiel.
Jetski hat auch richtig Laune gemacht. Hat richtig Laune gemacht.
Auf N64.
Das gab's auf allem.
Ja, aber das war auch spitze.
Das habe ich geliebt.
Ja, ich habe früher mit Freunden... Gerade mit meinem Freund Uwe wir haben immer Winter Games und Summer Games
gespielt
auf N64 und wer verlor, musste trinken, ey. Ist richtig assi.
Ja.
Wenn dann oder auf dem Brett stehst Games? Und so einen Kunstsprung machst bei Summer Games, völlig besorgt.
California Games, wo surfen musstest und mit dem Hacky Sack dann so balancieren?
Nee, war ich komplett raus. Ja. Nee, wir hatten Winter Games, Summer Games, wir hatten also Skilanglauf, Ablauf, stehenbleiben, Schießen, Schanzensprung. Und Schanzensprung, da trennt sich die Spreu vom Weizen.
Absolut.
Was man das bedeutet.
Definitiv.
Ja.
So, beim letzten Mal sind wir überhaupt gar nicht dazu gekommen, über die Ankündigung zu sprechen, dass es einen Zack Snyder Cut geben wird von Justice League. Thorsten, freust du dich?
Ja.
Ja?
So gucke ich. Ja, freuen. Also der wird es ja nicht ins Kino schaffen. Er hat ja
HBO,
glaube ich,
gekauft. Genau,
ne?
Ja.
Dann werden sie bestimmt $10 dafür aufrufen oder so, wie ich die Freunde kenne. Ja.
Ist der Film zu retten?
Ja, das ist, was ist?
Batman vs. Superman. Nee, Justice League. Justice League.
Den Whedon dann übernommen hat.
Ja, ja.
Ja.
Also nochmal zurück. Zack Snyder musste den Film abgeben, weil er einen tragischen Zwischenfall in der Familie hatte. Genau. Seine Tochter hatte Selbstmord begangen und deswegen hat er den Film komplett an Joss Whedon weitergegeben. Wie der Film dann geworden ist, das wissen wir.
Klammer auf, und wenn ihr euch mit Selbstmordgedanken tragt, sucht bitte auf der Stelle eine klinische Ambulanz auf. Ja. Das ist wirklich ganz, ganz wichtig. Sprecht mit der Telefonseelsorge, das ist kein Spaß. Weil dieses Gefühl ist nicht echt. Da könnt ihr was gegen unternehmen. Ganz wichtig. Das ist trügerisch. Ihr sollt euch nicht umbringen. Dafür ist das Leben nicht da.
Jetzt muss ich weinen.
Weiter.
Ich kann nicht.
Warum denn? Erzähl doch. Lass doch aus.
War ich jetzt stehen geblieben? Genau, also Zack Snyder hat übernommen. Der Film hat uns nicht gefallen. Wir fanden den alle doof. Da kann ich mich noch gut dran erinnern.
Ja, der Endgegner.
Und so, und jetzt finde ich was merkwürdig. Ja. Jetzt wird ein riesen Aufriss gemacht über den Zack Snyder Cut, den es ja eigentlich gar nicht gibt, weil der muss ja jetzt erstmal gemacht werden. Und jetzt auf einmal ist Zack Snyder die Heilsperson. War der nicht vor kurzem noch der meistgehasste Regisseur ever? Ich habe mal gegoogelt. Zack Snyder, meistgehasste Regisseur.
Meistgehasste. Es gibt Gehasstete nicht. Gehasstete würde bedeuten, er bewegt sich sehr hektisch.
Entschuldigung,
ich komme aus dem Ruhr. Der am meisten vor sich hergetriebene Regisseur.
Ja, meistgehasstete. Guck mal, da ist er wieder. Wo willst du hin? Fleischdecke? So, der meistgehasste.
Ja, der meistgehasste.
Klugscheißer, ich.
Und, ja, also jetzt auf einmal soll er der Heilsbringer sein und soll aus denen...
Ja, dient das
meine erste Reaktion war, ist... Was ist, wenn der Film scheiße ist? Und davon gehe ich mal schwer davon aus.
Der Film wird nicht so scheiße. Pass auf, wir haben ein großes Problem bei dem... Ja, du musst gucken, du hast Probleme bei Justice League, die nicht mehr korrigierbar sind. Und es gibt Probleme, die korrigierbar sind. Also was nicht korrigierbar ist, ist beispielsweise, der Schurke ist scheiße.
Das ist einfach Kacke. Das ist korrigierbar, indem man ihn einfach nochmal ein bisschen besser berechnet, weil er sah einfach auch scheiße aus.
Gut.
Die Optik ist revidierbar.
Die Optik ist scheiße, aber der Charakter sagt nichts aus.
Genau, und das wird das
etwa
Problem sein.
Etwa klassische Wurstnase ist wirklich so ein wenn du einen Thanos bei Wish bestellst, das ist so ein Ding ist das gewesen, weißt du? So.
Ja, sehr schön. Ja.
Und dann, das ist das, was, dann hast du die innere Gruppendynamik, die nicht so richtig funktioniert. Das wurde Joss Whedon klar, dann hat er angefangen, Gags einzubauen. So. Dann hast du das Problem, dass diese Stadt, Metropolis oder Gotham oder was, absolut unbelebt ist. Absolut unbelebt. Ich erinnere an die Szene, als Superman wieder aus dem Arsch kommt und dann alle da verkloppt da vor diesem Memorial. Ja. Da ist keiner. Das ist absolut keiner, bis man einen Bullenwagen angefahren kommt, glaube ich, ne? Polizei, tut mir leid. Und dann gibt es, was sind das für, also dann hast du diese fliegenden Viecher, das ist alles Taco, das ist für mich völlig in Ordnung. Die geschickt werden, dann hier, was ist das, Katarakt, Würfel des Todes und so weiter. Naja. Also ein MacGuffin, wo du sagst, ja, komm schon. Ne? Dann landen die in Russland, inklusive russischem Musikthema. Da ist alles ein Rotfilter drüber gelegt. Und da hast du das Gefühl, ab jetzt ist alles egal. Batman rast, die hängen an ihm dran und Superman. Also im Prinzip Superman hätte gereicht, um Dingenskirchen aus der Hose zu kloppen. Die anderen haben es ja doch nicht hingekriegt und einen schönen Nachmittag noch. Er hatte was Seelenloses. Und keiner kam richtig an den Start.
Ja,
keiner absolut. Hatte die Zeit, die er brauchte.
Ja, ja, ja.
Man sieht ja, wie es auch andersrum geht bei der Lauflänge. Bei Marvel, muss man leider sagen.
Ja gut, da hast du halt diesen Unterschied, dass bei Marvel, dass du da einen sitzen hast mit Kevin Feige, der einfach einen Masterplan hat und dass da, wie man ja jetzt dann auch gesehen hat von Iron Man bis zu Endgame, dass man da einfach hat, okay, da hat sich vorher einer vielleicht doch eine Narrative überlegt, die über 10 Jahre lang
einen
an der Stange hält.
Ne? Aber sie haben immer auf Charakterisierung geachtet.
Genau.
In dem Billo Marvel Ant-Man 2 achten sie immer noch drauf, dem Ding Tiefe zu verleihen, weil sie wissen, dass sie später bei Endgame keine Zeit dafür haben werden. Das heißt, wir müssen den Charakter bereits kaufen, wenn es losgeht. Und da haben sich sehr viele Mühe gegeben.
Ja, absolut.
Das ist eine Sache, die das DC-Universum gerade vor die Wand fährt.
Und es hat hat auch keinen Spaß gemacht. Ich kann ja auch so einen Film zum Beispiel wie Aquaman, den ich auch nur einmal gesehen habe, aber in dem Moment, wo ich ihn gesehen habe, hatte ich einfach 2 Stunden lang Spaß und dann war gut. Ja. Dann habe ich jetzt nicht das Gefühl gehabt, ich habe jetzt irgendwie 2 Stunden meines Lebens verplempert, sondern das war halt ein Popcorn-Film. Aber bei Justice League habe ich schon gesagt, so, ihr habt irgendwie ein ganz großes Potenzial und habt nicht nur nichts draus gemacht, sondern ihr habt es auch eigentlich so falsch gemacht, wie es eigentlich geht. Jetzt abgesehen davon, dass es schwierig war.
Naja, aber gut, was kannst du korrigieren? Gut, render den Schurken, das macht ihn nicht besser. So, für Batman besser ein, noch besser. Für den Tod von Superman, walzt das aus, zeigt mir ein schwarzes Kostüm. Es gibt so ein paar so Fanservice, Dinge, die wir sehen wollen. Vor allen Dingen wollen wir nicht, dass irgendwelche Rotfilter über irgendwas gelegt werden, weil es einem nur noch auf den Sender geht. Das ist immer so die bildliche Unterstreichung apokalyptischer Zustände. Dann, du holst nicht so richtig viel raus.
Meint ihr denn, sie werden den Appenbart von Henry Cavill nochmal verbessern?
Ja.
Ja,
das müssen sie.
Das hat mich ja doch echt rausgehauen. Vor allem, ich meine, du wusstest es natürlich, aber du hast es in den Szenen natürlich halt auch
Wenn gesehen. YouTubers besser hinkriegen als die Jungs. Ja. Dann ist aber Polen offen.
Was ist denn mit dem Flash-Film jetzt? Also das ist gespielt ja auch
quasi. Natürlich Spaß dran.
Ja, aber das ist ja auch genau das, was ja auch bei Batman vs. Superman vorkam.
Genau.
Wo ich im Kino saß, ich habe jetzt keine Ahnung, was das
ist.
Warum?
Naja, das ist halt der Vorbote. Das war halt quasi der Vorbote einer apokalyptischen Zukunft, dass wenn alles schief läuft, wird die Welt so aussehen. Nämlich, dass Batman im Staubmantel durch die Gegend läuft und permanent diese Arschlöcher am Hals hat. Und Superman ist sein Feind. Und das ist genau das, was passieren wird, wenn man jetzt nicht hier und da und tralala, wenn man das nicht ändert. Und Flashpoint handelt halt, das ist wie der Butterfly-Effekt damals als Film.
Naja.
Machst du da was, ist Batman plötzlich jemand anders. Machst du das, ist Batman wieder jemand anders. Machst du das und das, ist der Vater nicht im Gefängnis von Barry Allen, sondern diese ganzen alternativen Dinge, die durchgespielt werden, ganze Flashpoint-Variante. Es wäre natürlich interessant, ich persönlich glaube nicht, dass Michael Keaton nochmals Batman zurückkehren wird. Nie im Leben, glaube ich nicht dran.
Wer wird es sein? Meinst du, es wird Ben Affleck sein?
Ja, es wäre klug, es zu machen. Es wird Jeffrey Dean Morgan, ist eine gute Idee, weil sie ihn kurz eingeführt haben als in Vater, Batman vs. Superman.
Thomas Wayne,
Thomas Wayne. Dann wird es vielleicht eine andere Variante geben noch. Vielleicht werden sie einen Keaton-Batman andeuten. Es wird aber nicht Michael Keaton sein. Mhm. Das werden sie über Equipment machen oder was weiß ich oder Musikeinsatz.
Ich weiß nicht. Also ich bin da total skeptisch.
Ist die Frage, muss das sein? Es muss nicht sein eigentlich. Ne?
Ja, aber das ist jetzt wieder so ein Ding, was so im Internet entstanden ist und was sich so hochgeschaukelt hat, bis jetzt dann einer gesagt hat, ja okay, machen wir.
Ja, lass ihn. Aber gut, ich meine, niemand hat was zu tun. Dann lass gefällig Zack Snyder, lass das Ding schneiden.
Um Gottes Willen, ich würde es ihm ja tatsächlich auch gönnen.
Wenn er mehr Material, mehr Charakterisierung, wie unser Freund Cyborg. Da gibt's ja Szenen, wie unser Freund Cyborg verunglückt und zu diesem Cyborg wird. Das fände ich ja schon mal interessant.
Ja. So.
Von Aquaman habe ich gefühlt ausreichend gesehen. Ich bin ein bisschen übersättigt, was Jason Momoas langhaarige Ho-Ho-Nummer angeht. Ja. Ganz ehrlich. Weil ich nicht mehr unterscheiden kann, ist er jetzt ein Indianer, ist er ein Wikinger oder ist er unterm Wasser. Es ist immer das gleiche Ding irgendwie.
Ja, ja.
Ich möchte ihn einmal mit angeklatschten Haaren und Oberlippenbart haben in so einer.
Aber habe ich nicht irgendwo gelesen oder gehört, dass der auch da schon raus ist aus der Nummer, aus, dass er den Aquaman nicht mehr spielt?
Nö, oder weiß ich nicht.
Ich hätte irgendjemand
das hat wäre erzählt, nicht so schlau.
Sofort danach hieß es dann, hat sich dann Herr David Ayer gemeldet und hat gesagt, er macht jetzt auch einen neuen Cut von Suicide Squad.
Okay.
Und
ja, dann soll er einen gewalttätigen Cut von Suicide Squad machen, denn der hat das gleiche Problem wie das andere, nämlich dieses, der Film muss FSK 12 sein, wir brauchen einen digitalen Schurken, Blut darf keins fließen, ist ja ein Superheldenfilm, also sind Monster aus Stein oder sind irgendwelche Kreaturen, die von selber platzen und ist immer so schlecht greifbar, weil all das nicht eingeführt ist.
Ja.
Aber Suicide Squad war nicht so schlecht, immerhin kommt Batman mal vor.
Suicide Squad war deswegen nicht schlecht, weil Margot Robbie einfach eine fantastische Harley Quinn war. Ja, das muss man einfach sagen. Hast du denn den Harley Quinn-Film mittlerweile gesehen?
Gekauft habe ich den sogar, ich Opfer.
Hast du gekauft und gesehen?
Und gesehen. Nee.
Nee?
Nee. Was denn? Emanzipation von Harley Quinn denn? Was ist Harley Quinn denn?
Aber
Harley Quinn changiert zwischen zwischen trotziger, super naiver Göre und Tough Girl und grundlose Gewalt.
Es ist ein reines Showcase für Margot Robbie. Das ist absolut klar. Was DC, und das ist mir dann bei Harley Quinn dann auch wieder aufgefallen, wo DC ein unheimliches Problem hat, sind wirklich die Bösewichte, die Villains. Und es tut mir leid, Ewan McGregor ist einer der unglaubwürdigsten Bösewichte, die ich bisher gesehen habe. Das hat überhaupt
nicht. Wenn ich den sehe,
ich mag den total,
mag
aber es ist einfach schlecht. Nicht als, als
ganz schlecht, Bösewicht, wenn ich den mag, wenn ich den sehe.
Ihr Lieben, Thema Batman. Joel Schumacher ist von uns gegangen.
Es tut uns sehr leid.
Ja, ja. Joel Schumacher, 79 Jahre alt geworden, Regisseur, nicht nur von Batman und Robin und Batman Forever. Zwei Filme, über die wir irgendwann nochmal richtig intensiv reden müssen.
Ja. Oder nie mehr.
Oder nie mehr.
Kannst du überlegen.
Ich sag's ja immer wieder, ich mag Batman und Robin, weil ich finde, Batman und Robin ist eine wunderbare Hommage an den 66er Batman.
Aber auch, das weißt du aber auch erst, als dir das einer gesagt hat. Oder?
Nee,
oder hast du das schon immer so empfunden?
Nein, ich habe damals, als Batman hält die Welt in Atem, im Kino lief im Union, sonntags morgens um 11 für 5 Mark, habe ich da gesessen und habe gedacht, so, was ist das denn für ein Scheiß? Batman läuft doch nicht irgendwie mit einer Bombe durch die Gegend und da sind Enten, da sind Nonnen und das Bett anti-Highspiel. Da habe ich mich zum ersten Mal richtig verarscht gefühlt, weil ich den Kontext nicht wusste, weil ich nicht wusste, dass es das als diese...
Ja, aber Schumachers Batman ist so ein bisschen wie der Film gewordene Flipper. Das war ja in dem Sinne kein so einfach wie so ein Spielautomat.
Es fehlte wirklich bei Batman und Robin fehlt nur noch die Einblendung wusch, zack, kavum, schlabunsen, so dieses, das fehlte noch. Das
Wobei Batman und Robin, das Kostümdesign war ganz, ganz toll. Es war wie immer fantastisch.
Naja, er ist ja auch von Hause auch Kostümdesigner gewesen. Er ist Kostümdesigner gewesen und Schaufensterdekorateur.
Ja, und sollte aber auch dann mal erwähnen, dass der auch noch viele, viele andere Filme gemacht hat.
Darauf wollte ich hinaus. Ne? Genau. Aber Joel Schumacher ist einer dieser typischen Kandidaten, wo man, wenn man sich jetzt nur an Batman und Robin und Batman und Batman Forever denkt, dass dann man denkt immer nur Style over Content. Also so von wegen die Ausstattung und Kostüme sind.
Es war Style over Content. Und es war zu viel Style und zu viel wenig zeitloser Style. Du hast eher zu viel mit Neon gearbeitet, hysterisch.
Ja.
Da hätte man anders rangehen können, aber was weiß ich denn schon. Und das Kostümdesign hat mir toll gefallen, Nippel hin oder her, die Kostüme waren super gemacht, sahen extrem passgenau aus. Ganz tolles Ding.
Ja. Ein ganz großes Problem war immer die Beleuchtung, fand ich, bei Schumacher. Also es war, weil es alles so Neon und immer, es war so Videoclip.
Aber auch Winkel alles, waren beschissen, wenn das Batmobil angefahren
kommt. Die Winkel waren kacke, ja, das war irgendwie, das stimmte von der Physik irgendwie alles nicht und ich habe Kopfschmerzen gekriegt, weiß ich noch ganz genau, bei Batman Forever, wo ich dachte so, was passiert da? Ich konnte mich gar nicht orientieren und wie gesagt, er kommt halt aus dieser Ausstattungsecke, hat aber auch Filme gemacht, die 80er sehr geprägt haben.
St. Elmo's Fire.
Hört die Musik immer noch.
Die inoffizielle Fortsetzung vom Breakfast Club war.
Batman Forever war damals der Film mit der meisten Filmmusik in der Geschichte der Filmmusik. Batman Forever hatte 100 Minuten Laufzeit, 98 Minuten Musik davon.
Wow.
Das heißt, die ganze Zeit ist ein Musikteppich.
Und nicht nur Kiss of a Rose von Seal, sondern auch richtig.
Finger weg von Pflanzen.
Ganz richtig. Ja, genau, St. Elmo's Fire, das war dieses
St. Elmo's Fire, ja.
80er Jahre Brad Pack.
Den würde ich den würde ich gerne nochmal sehen.
Nicht gut gealtert.
St. Elmo's Fire wird uns jetzt ein bisschen unterfordern, aber ich fand ihn gar nicht schlecht so.
Ja,
war mit Emilio Estevez.
Demi Moore. Dann ein deiner Lieblingsfilme hat er gedreht, Lost Boys.
Nein, das ist nicht einer meiner Lieblingsfilme.
Lost Boys ist
einer meiner Lieblingsfilme. Ja, doch.
Was war denn mit Lost Boys bei dir? Was?
Ich fand den ganz gut. Den Soundtrack finde ich tatsächlich ganz gut.
Der Soundtrack ist Film war auch gut. Der Film spielt ganz toll in Cape Cod oder wo das irgendwo ist. Das ist ja wunderbare Location. Ich bin nicht drauf gekommen, wer der Obervampir ist. Das Kostümdesign war so ein bisschen, das war für Ende der 80er, Anfang der 90er, war das okay. Abgewichst, komische Fukuhila-Frisuren, aber ich fand es gut gespielt.
Das typische Duran-Duran-Outfit.
Ja. Also das Genre Teenager stellen sich Vampiren in den Weg, da fand ich dann Fright Night, fand ich dann besser.
Kannst ja mehrere Vampirfilme gut finden.
Ja, das stimmt.
Ich fand also bei Lost Boys, als ich ihn neulich noch gesehen hatte, habe ich gedacht, so, das ist, glaube ich, das Problem bei Schumacher ist, dass er sich nie so richtig entschieden hat, macht er jetzt einen Teenager-Film, macht er einen Vampir, macht er einen gruseligen Film, macht er eine Komödie.
Ja.
Und er hat so diese Gratwanderung nie so richtig hingekriegt. Und im Prinzip kann man das auf Batman und Robin halt auch anwenden, zu sagen, was ist es jetzt? Ist es ein Comic? Ist es ein Superheldenfilm?
Ja.
Und es steht und fällt, und weil du das sagtest, nochmal mit Zack Snyder, es steht und fällt natürlich mit den ganzen Charakteren. Ja. Wenn die Charaktere nicht glaubwürdig sind und wenn du dich nicht abgeholt fühlst, dann kannst du dir noch so viel Mühe geben mit der Ausstattung und mit irgendwelchen absolut flatternden Sachen, die da passieren.
Wenn er mir eine bessere Einführung in die Charaktere zeigt, bin ich zufrieden. Wenn er nicht alles mit Filtern zuscheißt, bin ich zufrieden.
Genau.
Vielleicht hat er irgendwo noch einen guten Score rumliegen, weil Danny Elfman hat den Score gemacht und ich habe geradezu gespürt, dass ihm die Zeit unter den Fingern zerrann.
Mhm.
Denn du hast das Original Batman Theme von Danny Elfman von 89 taucht auf in Justice League. Du hast John Williams Original Superman Theme, das
League
taucht auf in, ja, in Justice League.
Ja.
Und das ist, er musste sich da selbst an sich selbst bedienen,
ja,
und sich selber ausräubern. Ja. Und das fand ich so ein bisschen, ich mag es natürlich, wenn es wiederkommt, das hat mich auch gestört andererseits. Ja.
Aber also, noch mal, wir wollen aber auch nicht vergessen, Zack Snyder hat auch den Superman, Man of Steel gemacht.
Ich liebe was Man of Steel tatsächlich.
Echt?
Ich liebe Man of Steel. Was kaputt bei dir? Beste Hans Zimmer Musik für einen Super.
Ja, die Musik ist super. Ich habe ja nicht gesagt, dass die bekloppte Filmmusik. Ich fand den Film halt einfach Banane.
Das, warum?
Weil er hat mir absolut nicht gefallen. Weil zum Beispiel wie Jor-El, also der Vater von Superman, wie der da eingeführt war, so mit so einem super tollen, da haben sie kein Geld mehr für das Hologramm gehabt.
Jürgen von der Lippe, meinst du?
Ja,
ja,
genau. Jürgen, na komm, da hat er extra für abgenommen und das sah fantastisch aus, dieser ganze Planet, künstliche Geburt, das war so typisch Zack Snyder überambitioniert,
ja,
mit künstlicher Geburt und das ist unser erster natürlich gezeugter Sohn, wo wir auch, verstehst du, so, zack, und dann Planet verlassen, aber Planet geht den Bach runter, Flugdrachen und so weiter, wo ich dachte, boah, kaufe ich. Fand ich lustig am Anfang.
Ich habe ihn aber auch wirklich nicht zweimal gesehen, glaube ich. Ich habe ihn wirklich nur einmal gesehen.
Ich mochte den, das Komische ist, Entschuldigung, ich bin hier.
Nee.
Bin hier so. Ich mochte den Cavill.
Henry Cavill.
Den finde ich tatsächlich als Superman-Darsteller großartig. Ist perfekt. Und ich glaube, der spielt den ja jetzt auch wieder. Ne? Der will den ja dann dafür, für diesen kleinen Dings will er den ja dann spielen. Und
so kleinen Dings?
Ja, für die, der kann ja nicht.
Kleine Muck.
Also ich habe absolut keine Ahnung, weil die Leute tun immer so, als wenn da wer weiß wie viel ungenutztes Schnittmaterial rumliegt.
Weiß man nicht.
Nein, das gibt es nicht. Das hat der Chef, der Studiochef selber gesagt.
Hat er dir gesagt, ja, persönlich?
Nein, das hat
warte
er
im Interview gesagt. Ja, aber warte doch erstmal ab, was passiert.
Ja.
Wir spekulieren. Lass mal noch kurz über Joel Schumacher nochmal. Er hat ja nicht nur die Filme gemacht, er hat dann auch Filme, ganz unterschiedliche Filme. Er hat Falling Down gemacht, das dürfen wir nicht vergessen.
Ja.
Falling Down mit Michael Douglas. Er hat diese John Grisham Sachen gemacht, die Jury und der Klient. Dann hat er diesen gemacht, nicht auflegen, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt,
ja, mit
Colin Farrell.
Ja, das war ja Hitchcocks Traumprojekt. So, also ein Film, der sich nur
in der Telefonzelle abspielt.
Ganz genau. Und dann hat er noch mit unserem Freund Nicolas Cage 8mm.
8mm gemacht, den ich sehr geliebt habe.
Ja, großartiger Film.
Und mag ich eigentlich immer noch.
Ja.
8mm ist toll.
Mit Jim Carrey Nummer 23. Dieser war auch sehr, sehr, sehr creepy. So.
Ja, Nummer 23 habe ich.
Das war mir jetzt gar nicht.
Und das letzte, was er gemacht hat, waren zwei Folgen von House of Cards, da hat er Regie geführt, Joel Schumacher. Genau. Rest in Peace, genauso wie Ian Holm, der gestorben ist.
Ja.
Ian Holm gestorben, natürlich Bilbo, kennen alle, die meisten kennen ihn als Bilbo-Darsteller in Herr der Ringe und im Hobbit. Man kann wirklich sagen, er war echt geboren, um diese Rolle zu spielen, muss man ganz ehrlich sagen.
Ja, absolut.
Also, passte und ich werde nie, das ist einfach dieser Moment, das ist, kam dann auch als Meme sofort auf, als es hieß, Ian Holm ist gestorben mit 88, diese Folge, wo er sich, dieser Moment, wo er sich dann vor Frodo nach dem Ring greift und dann in diesen verwandelt, wo ich im Kino wirklich so stand. Also das ein großer. Und natürlich darf man nicht vergessen, Ian Holm
Alien. Natürlich.
Ash, ne? Fantastisch. Ja. Und hat wunderbare Nebenrollen gespielt im fünften Element. Ich habe geguckt, wo der überhaupt mitgespielt hat. Ja, Day After Tomorrow hat er mitgespielt. Spiel. From Hell hat er mitgespielt. Fünfte Element hat gespielt. Er hat in Holocaust, in der Fernsehserie.
Holocaust.
Auf Englisch Holocaust, hat er Heinrich Himmler gespielt. Das wusste ich auch nicht.
Oh nee, das
wusste ich auch nicht. Und für mich ist Ian Holm ganz wichtig als großer Terry Gilliam-Fan. Nämlich da spielt er in zwei wunderbaren Rollen. Und zwar in Brazil spielt er den Kurtzman. ja. den Chef von Sam Lowry. Ja. Und er spielt in Time Bandits einen ganz großartigen Napoleon.
Ach ja, ja.
Er
ja,
ist stimmt. Napoleon in Time Bandits, synchronisiert von Rolf Schuld. Ja. Oh. Ganz, ganz, ganz fantastisch. So, wir haben den 1. Juli.
Heute.
Heute, wenn wir das aufzeichnen. Gestern, am 30. Ja. Juni, ist Carl Reiner gestorben.
Ja,
ja.
Und er
alt,
bis
wirklich, wirklich alt geworden.
98.
90.
Und er, hat ein paar Stunden vor seinem Tod noch getwittert. Er hat
echt?
Wirklich noch getwittert.
Oh Mann.
So, Gary, sag doch mal bitte was zu Carl Reiner.
Ja, Carl Reiner, also das war, das sind so, also das ist wirklich, Carl Reiner gehört so wirklich zu dieser alten Garde von Hollywood Kreativen. Er war ja Schauspieler, er war Autor, er war Regisseur. Und ist natürlich ganz wichtig, ganz für alle Zeiten mit Mel Brooks auch zusammen. Also die beiden waren Freunde fürs Leben. Die haben sich kennengelernt als junge Autoren bei der Sid Caesar Sketch Show, Show of Shows.
Sid Caesar, genau.
Und sind seitdem Freunde gewesen und haben viel gemacht. Er war der perfekte Straight Man. Er hat mit Mel Brooks halt diesen 2000 Jahre alten Mann gemacht.
2000 Year Old Man, ja.
Das genau. Ist, und der aus
einer... Guck mal bitte oder guck mal bei YouTube, das ist so scheiße.
Das ist wirklich
lustig.
Lustig.
Er hat die Dick Van Dyke Show
Er hat die Dick Van Dyke Show erfunden
und konzipiert. Ja.
Konzipiert und auch mitgespielt. Und er war natürlich als Regisseur mit daran beteiligt, Steve Martins Filmkarriere zu starten in The Jerk. Wie hieß der noch in Deutsch?
Reichtum ist keine Schande.
Reichtum ist keine Schande. Dann der Mann mit den
Mann mit den zwei Gehirnen.
Tote
genau.
tragen keine Karos.
Dead Man Don't Wear Plaid.
Genau.
Ja, plaid.
Genau. Und
Solo für zwei.
Ja.
Mit Lily Tomlin.
Solo für zwei mit Lily Tomlin. Ja. Also ja. Dr. Herr. Also ich muss schon sagen, der Mann mit zwei Gehirn. Metzenbaumschere. Ach, da habe ich schon ziemlich drüber gedacht und bringen Sie die Katze aus dem OP. Da, über sowas konnte ich mich schrecklich lachen. Dr. Ja. Harfer.
Aber Carl Reiner war auch, und er war halt einfach auch ein super Typ.
Die lässt
also
immer essen.
Die Interviews mit
immer
ihm.
Essen.
Less
ja. Immer
essen. Less
immer essen. Rachel Ward, immer ja. Essen. Less it means, essen. It's German, it means always eating. Friends of Carlotta.
Friends of Carlotta.
Catch
Cleaning
me.
Woman.
Cleaning a woman.
Cleaning woman.
I could be your Reinemacher-Frau.
Den würde ich gerne. Tote tragen keine Karos. Das war ja damals der Kultfilm auch in diesen Programmkinos.
Ja.
Ne, im Cinema im Bochumer Programm.
Ja, habe ich 10-mal gesehen.
Da lief der rauf und runter.
Kamera Dortmund.
Naja und
der war auch genial gemacht.
Ja, natürlich. Und daran hat Otto natürlich auch seine erste RTL-Show orientiert.
Stimmt.
Otto ist dann in die Edgar Wallace-Filme.
In die Edgar Wallace-Filme. Das war genau. Das Vorbild.
Genau. Naja, und Carl Reiner nicht nur Regisseur, sondern natürlich auch Darsteller. Er spielt ja den Butler. Ne? Wenn Steve Martin dann verletzt reinfällt, catch me, pff, der unsterbliche Satz. Mhm. I'm a butler, not a catcher. Großartig. Und die meisten kennen ihn dann aus den Oceans 11-Filmen.
Ja,
hat er auch noch mitgespielt. Ja auch.
Die meisten hoffentlich nicht, aber den Oceans 11. Und ja,
auf jeden Fall.
Da war er auch schon 90.
Da war er auch schon alt, ja. Und natürlich Vater von Rob
Reiner, dem Regisseur von Stand By Me und also, Harry Met Sally und auch Schauspieler.
Brautprinzessin.
Ja, da kannst du mal sehen, wie das...
Ja.
Weil Rob Reiner hat da auch mitgespielt in Wolf on Wall Street, ne? Das war Rob Reiner, genau. Rob Reiner hat gespielt den cholerischen Vater von Dingen.
Ja.
Stimmt.
Der immer Equalizer gucken wollte und dann hat das Telefon geklingelt.
Ja,
er ist aufgeschrieben, dreckige und zum Ausrotten geborene Hurensohn und ans Telefon, ja, hallo, gerne, bitte, tschüss. Das war super.
Müssen auch nochmal gucken.
Ja, das war
also
zum Beispiel Rob Reiner.
Carl Reiner, ein life well lived, kann ich nur sagen.
Absolut. 98
Jahre, ganz absolut großartig. Er hat Filme gemacht und ich würde gerne eine Rubrik einführen in unserem kleinen Podcast. Und zwar die Rubrik Der perfekte Film. Es gibt so manchmal so, wir kommen jetzt in so ein Alter, wo wir sagen, wir können uns jetzt nicht mehr jeden Kack angucken, sondern wir sollten uns vielleicht mal Filme angucken, wo man sagt so, ach, den wollte ich immer schon mal gesehen haben. Und es gab ja damals Filme, die wir wirklich dann auf Videokassette gekauft haben und die wir dann nicht nur ins Regal gestellt haben oder uns bei irgendeinem Streamingdienst ausgeliehen haben und nie gesehen haben, sondern die wir immer und immer wieder gesehen haben. Und ihr wisst, auf was ich hinaus will. Wir haben einen Videokommentar aufgenommen für einen Film und das ist für mich einer der, und für euch bestimmt auch einer der perfekten Filme.
Ja, das stimmt.
Meine teuflischen Nachbarn The Burbs,
The Burbs.
Ach, ja.
Von
Joe Dante.
John Dante mit Tom Hanks. Die Blu-ray von Birnenblatt, da können wir jetzt eben Werbung für machen, weil wir waren ja auch dran beteiligt, kommt Ende des Monats, Ende Juli raus.
Juli.
In dieser wunderbaren VHS-Retro-Edition, also ja. Die so dick ist, die auch Platz wegnimmt, das muss man einfach sagen.
Englisch heißt Deluxe. Ist euch genau. Das aufgefallen? Ja. What? Nö, nix. Welche? Weiter.
Juli. Du lügst. Was hat noch?
You lie to me.
Was war das noch mit der, you knows? Was war das noch? You know? Was hat das noch gesagt mit der Nase? Was war das noch?
Nobody knows.
Nobody knows.
Niemandes Niemand, Nase.
Nobody knows it better.
Das hat mich noch ein bisschen zerlegt. Ja. So, auf jeden Fall, es kommt noch als Mediabook raus. Wir hatten das große Vergnügen über den ganzen Film, über einen Videokommentar zu sprechen. Das ist für mich ein Film, meine teuflischen Nachbarn, ja. Der ist perfekt. Den kann ich jederzeit gucken. Es gibt keine Stelle, wo ich vorspule. Nee. Von vorne bis da hinten, obwohl ich den Film auswendig kann. Oder vielleicht, weil ich ihn auswendig kann, gucke ich ihn immer wieder. Und das ist eine Rubrik, die ich gerne hier einführen würde. Was eure Filme sind.
Aber darüber haben wir eigentlich schon oft geredet, Hennis. Muss ich jetzt mal.
Nein, aber sagen. Ich würde gerne pro Podcast wirklich einen Film featuren, wo ich sagen würde, das ist ein Film. Wenn ihr den noch nicht gesehen habt, guckt euch den bitte an, weil da gibt es nichts dran auszusetzen. Der ist gut gealtert. Wie gut gealtert.
Lasst uns aber auch in jeder Folge einen tollen Film kleinreden.
Auch sehr schön.
Aliens, dass man sagt, was für eine durcheinandere Wichse.
Genau. Sowas. Also das wäre für mich jetzt.
Alien oder Aliens?
Aliens?
Aliens.
Aliens. Bei Alien, den fand ich überschätzt.
Dem wäre sich Aliens versichert.
Alien fand ich überschätzt. Alien finde ich auch überschätzt übrigens.
Ja.
Ist ein
ich
Klassiker.
Ich fand den gut, aber ich fand den.
Aber er ist überschätzt. Ja. Definitiv. Ja. Definitiv. Da könnten wir
da fand ich da Dingen oder.
Das Dingen.
The Thing. Gary Streberg redet von The Thing. Das Ding aus einer anderen Welt.
Das fand ich tausendmal besser. Und Aliens fand ich großartig.
Ihr könnt uns ja auch gerne schreiben über Facebook oder über alle sozialen Medien, welcher Film für euch perfekt ist zum Beispiel. Es gibt viele Pixar-Filme sind perfekt zum Beispiel. Ja. Viele Pixar-Filme sind von vorne bis hinten einfach absolut perfekt. Aber es gibt auch einfach Filme, wo man im Nachhinein sagt, so, zum Beispiel, ich kann mich erinnern, dass ich Harry und Sally, weil du gerade von Rob Reiner sprachst, Harry und Sally ist für mich auch einfach die perfekte
Der perfekte Film mit Rom-Com. Der perfekten Musik.
Ja.
Mit den perfekten Darstellern, das ich finde es präsentiert auch noch das beste Bild von New York.
Ja, ja, ja. Ach, das ist so schön, ja.
Ich liebe Harry und Sally.
Es gibt diese Filme. Es gibt diese Filme und sie sind eine Sache, über die du hast angefangen, über Tiefenschärfe dich aufzuregen. Vor ein paar Podcasts. Würde mich
einen Moment entschuldigen. Kleinen Moment entschuldigen.
Pipi.
Wo muss ich hin?
Pipi.
Pipi machen?
Number
One. Das hat immer was mit Zeit zu tun.
Number One oder Two. Sollen wir, was war das, die Stephen King-Serie, wo dir die Tiefenschärfe auf
The Outsider.
The Outsider?
Ja.
Was war da los? Mir ist es nämlich auch bei einer anderen Serie aufgefallen.
Okay, da war das offensichtlich ein Stilmittel. Mir hat sich nicht so ganz erschlossen, was der Sinn da sein sollte. Ich mag das ja, wenn Kameramänner so einen eigenen Stil entwickeln und ich habe auch absolut nichts gegen Tiefenschärfe habe ich absolut nichts gegen, wenn das aber da wurde das so inflationär eingesetzt und ich vermute mal, dass das was damit zu tun hat, um einfach diese Diffusität darzustellen, die ja dieser Outsider, dieses Wesen, der da praktisch gejagt wurde und der da Kinder umgebracht hat, um das irgendwie darzustellen. Also sodass praktisch jeder konnte das sein, theoretisch.
Wird das so eingesetzt wie bei Predator so ein bisschen? Dass die Point of View, die Sichtweise des Täters eine andere ist als die generelle? Bei Predator hatten wir diese Computergeschichte und so weiter.
Das war halt, weißt du, wenn man dich jetzt gefilmt hätte, dann wäre jetzt der Stuhl hinter dir schon komplett unscharf.
Ja, ja, ja.
Weißt du, es hat halt keine Tiefenschärfe gehabt. Und die Kamera war immer ganz, ganz dicht dran an den Gesichtern.
Also keine Tiefenschärfe bedeutet, dass es hinten unscharf ist. Das ist keine Tiefenschärfe.
Genau.
Natürlich, klar. Logisch. Wenn alles
scharf ist,
dann ist es Tiefenschärfe. Und so. Und mir ist es nämlich aufgefallen bei Handmaid's Tale. Bei Handmaid's Tale ist es auch unfassbar. Und ich kann das als Stilmittel natürlich akzeptieren, aber meine Sehgewohnheit wird da doch ganz schön beansprucht, muss ich sagen.
Ja, 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 ja.
Also es ist kam so der Punkt auch bei Handmaid's Tale, wo ich dachte, so, jetzt nervt's mich einfach.
Ja, es gibt ja, Kameraleute oder Directors of Photography, wie man sie nennt, Chefkameramänner, die wirklich einen ganz eigenen Stil haben. Ich denke da zum Beispiel gerade spontan an Barry Sonnenfeld, der ja, der Kameramann war für viele Coen-Brüder Filme. Ja. Unter anderem auch Raising Arizona, der zum Beispiel auch die Kamera gemacht hat. Die Kamera gemacht hat für mit Danny DeVito, da hat Danny DeVito Regie geführt mit
For the Mama of the Train.
Das glaube ich auch.
Ja.
Und aber auch hier Der Rosenkrieg.
Der Rosenkrieg mit Michael Douglas, Catherine Turner.
Und da wurden tolle Sachen
eingesetzt. Barry Sonnenfeld, später dann Men in Black.
Barry Sonnenfeld hat dann als Regisseur Men in Black gemacht. Und der hat übrigens eine Biografie geschrieben, die sehr, sehr gut sein soll.
Hast du, wo wir jetzt gerade bei diesen Filmen sind, wie ist es bei Twilight Zone bei dir? Twilight Zone hast du komplett
gesehen. Twilight Zone. Ich habe endlich
die neue Serie,
produziert
von Jordan Peele.
Jordan Peele gesehen. Ich muss sagen, ich habe es auf TV Now gesehen.
Ja.
Und ich muss mich mal wieder darüber aufregen. Ich meine, jetzt ist Twilight Zone eine Anthologieserie. Das bedeutet, jede Folge ist in sich abgeschlossen. Und man sollte eigentlich meinen, dass es egal ist, in welcher Reihenfolge man das sieht. So, jetzt hat aber das Finale von Twilight Zone, der ersten Staffel, ist eine Metafolge. Das heißt, also das ist praktisch eine Twilight Zone-Folge in einer Twilight Zone-Folge. So, und mein Gedanke war, das war die Folge 9, mein Gedanke war, es ist doch das perfekte Finale. Und ich habe hinterher erst, als ich mich ein bisschen erkundigt habe, im Internet erfahren, ja, das ist auch das Finale, aber TV Now scheren sich ein Scheiß darüber und haben das als vorletzte Folge genommen. Und die letzte Folge ist eine Folge, da weil in der Folge gibt's einen kleinen Bezug, du siehst plötzlich was, wo du denkst, warum ist das jetzt da? Ja, weil du die vorletzte Folge nicht gesehen hast, die ja bei TV Now die letzte Folge ist.
Ja.
Ja. So, genauso wie die Folge mit dem Comedian, mit dem Kumail Nanjiani. Das ist die erste Folge und da ist das aber erst die dritte, glaube ich. Und sowas nervt mich, weil ich finde sowas respektlos.
Ja, man kann doch davon ausgehen, wenn jemand wie Jordan Peele diesen absoluten Klassiker der amerikanischen Fernsehkultur übernimmt, dass der sich da auch Gedanken drüber macht.
Natürlich. Ja. Und das finde ich absolut respektlos, aber das ist wieder so typisch RTL und weißt du, wo
ist
ja
das
alles
ist
so,
das RTL TV
Now? Da gehört TV Now, da gehört RTL irgendwie mit dazu. Weißt du, wenn sie so Reruns gezeigt haben von ausgerechnet Alaska, da war denen das auch scheißegal, was für eine Reihenfolge es da gab. Zu der Serie selber, ich fand die gut, also die ersten beiden Folgen, die ich gesehen hatte, echt, wenn der T-Rex kommt.
Wieder da.
Die ersten beiden Folgen haben mir nicht ganz so
Wellen geschlagen.
Die ersten beiden Folgen haben mir nicht ganz so gut gefallen, aber dann die dritte, Twilight Zone.
Ja.
Die dritte dann mit dem Comedian, die ja eigentlich die erste Folge ist, die hat mir dann sehr gut gefallen und
fand ich lame.
Hä?
Absehbar.
Ja, aber es war so ein bisschen Twilight Zone und die letzte Folge tatsächlich, die hat mich versöhnt, weil es wirklich so eine Metaebene hatte, die ich toll fand. Und es gab in den 80er Jahren gab es schon mal einen Reboot von The Twilight Zone, die auch sehr, sehr gut war. Und vielleicht machen sie noch eins.
Kann denn nach Black Mirror Twilight Zone uns überhaupt noch was bringen?
Black Mirror ist vor allen Dingen auf Technologie abzielend.
Genau.
Das heißt, viele andere soziale Aspekte bleiben da auch.
Genau.
Soziale nicht unbedingt, aber du kannst halt ein weites Feld bespielen bei Twilight Zone, während Black Mirror hauptsächlich auf die Technologie geht.
Ja, absolut.
Okay.
Ja.
Ich habe mir die erste Staffel übrigens angeguckt von War of the Worlds.
Oh. Ja, BBC?
BBC.
Ist sie gut?
Man nimmt irgendwie kein Geld in die Hand, weißt du, was ich meine?
Okay.
Das ist ganz, ganz viel ist wie Walking Dead letztendlich. Das heißt, du hast, also es gibt, da landet was, du siehst es aber nicht in dem Sinne. Und dann hast du so einen EMP-Knall.
EMP, was heißt
das? Ja, nicht so ein EMP, ist das ein EMP oder was? Irgendein Niederfrequenz?
Wenn alles elektronische.
Ja. Wenn du da drin bist, bist tot. Also wenn die meisten Menschen werden getötet. Die in Bunkern waren, zufällig unter Tage, die haben überlebt und rotten sich jetzt in Gruppen zusammen. Und dann schicken die Außerirdischen, und das ist alles, was in der ersten Staffel passiert, so elektrische Hunde los. Die sehen genauso aus wie aus Black Mirror.
Black Mirror, ja.
Diese kopflosen, ja, weißt du?
Diese Schwarz-Weiß-Folge.
Diese Schwarz-Weiß-Folge, wo diese kopflosen.
Oh, die ist super, oh, die ist unfassbar gut.
Die einfach mit so einem Bolzenschussgerät töten, die richtig gut war, ja, die richtig gut waren. Es ging nur um Stofftiere.
Ja.
Und das war eine perfekt geschriebene Folge. Ja. Und das ist so ein bisschen, wo ich sage, ja. Es ist, zerreißt dich jetzt nicht vor Spannung, die zweite Staffel zu sehen, muss man echt sagen.
Ich bin gerade bei, ich habe gerade mit Dark angefangen, mit der dritten Staffel. Ja, ja, ich habe jetzt eine Folge gesehen, insofern kann ich nicht sagen, aber es ist auch wieder so, du sitzt da und denkst so, oh, das ist jetzt vielleicht nicht die Zeit, mir jetzt so eine Serie anzugucken oder vielleicht genau die richtige Zeit, mir so eine
Düste. Ja, ich bin
du hast es ja so schön auf den Punkt gebracht mit Zeitreisen und Deutsch, sagtest du.
Ja, ich fand, die Serie sah toll aus, ich habe mich auch echt drauf gefreut und ich bin mir auch sicher, dass die sehenswert ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich will da gar nichts Schlechtes drüber sagen. Aber ich hatte so das Gefühl, ja, das ist so typisch deutsch. Die Deutschen schaffen es wirklich, aus so einem Thema wie Zeitreise noch den letzten Spaß so rauszunehmen. Irgendwie so hatte ich das empfunden. Aber ich muss auch dazu sagen, ich habe die zweite Staffel nicht gesehen. Mhm. Das werde ich alles mal nachholen.
Du musst, ich glaube,
wenn Oliver Masucci ist ja wohl ein fucking Genie,
auf den möchte ich gleich machen. Weil ich glaube, ich gucke, habe jetzt gestern angefangen mit der ersten Folge von Dark, Staffel 3. Ich habe gesagt, scheiße, ich muss eigentlich alles von vorne nochmal gucken.
Ja.
Weil du brauchst echt so ein, weißt du, wie bei so einem Serienkiller oder bei so einem Cop, so eine Wand mit roten Schnüren und so.
Ja, ja, ja.
Oliver Masucci ist mir zum ersten
Mal. Masucci oder Masucci?
Masucci ist mir zum ersten Mal aufgefallen als Sprecher von Auris, von dem Sebastian Fitzek.
Der ist mir schon vorher aufgefallen. Genau, das habe ich ja, beide Teile.
Ja.
Auris
ganz
und Auris 2.
Ganz fantastisch.
Toll. Und ich bin ja kein Hörspielfreak, aber das ist toll.
Ja.
Dann mir ist er aufgefallen, er als Boys zum Beispiel in dem letzten Film von Florian von Henkel von Donnersmarck
ja,
hat er Boys fantastisch
stimmt
gespielt. Er spielt immer alle.
Er spielt Hitler in Erst wieder da.
Er spielt Hitler in Erst wieder da.
Er spielt.
Er ist, ach so, unfassbar. So ein richtiger, der hat so richtig Superstar-Potenzial. Das ist so
absolut
eine Type, den finde ich richtig gut.
So ein Gesicht so gemeißelt.
Ja, das ist so ein bisschen so.
Und er spielt in den ich auch noch unbedingt sehen muss, den ich im Kino leider verpasst habe, der Tag, als Hitler das rosa Kaninchen stahl.
Die Geschichte, ich habe da eine lustige Geschichte.
Du hast eine lustige Geschichte zu der...
Ich hätte sie schon mal erzählt.
Erzähl ruhig nochmal die lustige Geschichte zu der Tag, als Hitler das rosa Kaninchen stahl.
Mein Sohn Henry kam irgendwann aus der Schule. Und ich sag so, na, wie war's? Ja, hör mal, wir müssen bei Amazon so ein Buch bestellen. Ich sag, was denn? Was denn für ein Buch? Ja, ich weiß auch nicht, wie der Titel... Ich sag, du musst dir doch den Titel aufgeschrieben haben. Du musst ihn auch gemerkt haben. Ja, es war so, das rosa Kaninchen Stahl. Ich sag, was? Ich sag, ja, das rosa Kaninchen... Ich sag, das Kaninchen heißt Stahl? Was ist denn das für ein Buch?
Ja.
Und dann habe ich natürlich bei Amazon geguckt und ich habe mich kaputt gelacht als Hitler. Ich sag, wie konntest du den Beisatz als Hitler, das rosa Kaninchen...
Verdrängt, komplett verdrängt.
Du hast gedacht, es wären Tiere, die nach dem Periodensystem benannt worden sind.
Ja, genau.
Und
das rosa Kaninchen Stahl, was mag das denn sein? Und er meinte natürlich, als Hitler das...
Don't mention the war. Oliver Masucci spielt, es gibt einen Trailer, er als Rainer Werner Fassbinder. Das ist auch, habt ihr den schon?
Ja,
ganz,
der kann
ganz,
alles.
Ganz, der kann,
du musst überlegen, du guckst in sein Gesicht und denkst, der kann nur sich selbst, aber der kann alles.
Wie
der auch Boys gespielt hat.
Ich glaube, das ist wirklich
internationales Format. Ich sage das
auch
noch zwei Jahre,
ein
dann wird er uns so weggefischt.
Ja.
So wird er uns weggefischt.
Ganz genau. Habt ihr den Trailer?
Der wird nicht als Nazi bei James Bond enden oder so.
Nein. Was noch kein Bild von gibt, aber das ist auch schon bekannt gegeben worden, dass Nicolas Ovtcharek aus Österreich und aus Braunschlag, das ist dieser ganz große, auch Theaterschauspieler, Burgtheater, der wird den Räuber Hotzenplotz spielen und ich habe jetzt schon Angst. Was hatte ich für Schiss vor Gerd Fröbe als Räuber Hotzenplotz?
Und weißt du, was ich noch nicht geguckt habe nochmal? Gekauft, Räuber Hotzenplotz
mit Gerd Fröbe.
Der ist ja richtig bekackt gespielt auch, ne?
Ja, aber es ist ein total geiler
Film. Die Nasen, Alter, wenn du keine Nasen kannst, nimm keine Knete, aber das waren die Jahre.
Ja, ja, ja.
Und dann diese mittelalterlichen Gesangseinlagen da so zwischen, ist mir total auf
den Sack gegangen. Mit der Unke, ich kann mich noch an die Unke erinnern.
Ja, Josef Meinrad.
Den bösen Zauberer.
Ja, genau.
Richtig finstere Cringe-Nummer.
Also trotzdem, aber ich bin irgendwann mal auf Tour, vor vielen, vielen Jahren bin ich mal abgebogen, hab gesehen, Wolframs Eschenbach, das ist ein Ort in Franken. Und ich habe ja meine Magisterarbeit geschrieben über Wolfram von Eschenbach, über Parsifal und über Monty Python, Holy Grail. Und habe gesagt, komm, fährst du mal da rein, Wolfram von Eschenbach. Steh da und kriege auf einmal ein ganz bedrückendes Gefühl und mir kamen so die Tränen hoch. Ich denke, ich kenne das doch hier, was ist das denn? Und dann habe ich jemanden gefragt, ich sage so, ist hier mal ein Film gedreht worden? Ja, Räuber Hotzenplotz ist hier gedreht worden. Und
Duell, Enemy at the Gates.
Genau, ich stand wirklich mitten in dieser kleinen Stadt, wo Räuber Hotzenplotz gedreht worden ist.
Weißt du, wo sie Duell, Enemy at the Gates gedreht haben?
Nee, wo?
In Bottrop.
Im Münsterland.
Ja?
Ja. Es ist viele Münster in Bottrop natürlich. In Bottrop,
das ist Sniper-Film,
in Bottrop, ne? Ist auch entstanden die fabelhafte Welt der Amelie.
So ja, fabelhafte Innenaufnahmen, ja.
Und die haben ganz viel im Münsterland gedreht, weil das sah sehr nach Stalingrad aus, tut's ja immer noch. Und da haben sie viel gedreht, viel in Deutschland gedreht. Ja.
Habt ihr den Trailer für die zweite Staffel The Boys gesehen?
Hab ich gesehen.
Nee, ich hab den Trailer noch nicht gesehen.
Okay.
Also es war ja ein Clip oder war das so ein richtiger
Trailer? Das war ein Trailer.
Und den Trailer hab ich.
Ja, also
ich habe einen Clip gesehen.
Was hast du denn gesehen? Mit der
neuen Superhelden.
Mit dem Kopf? Mit dem Kopf? Hast du das mit dem Kopf gesehen? Nee, keinen Kopf gesehen? Nee, okay. Nee. Ist sehr explizit, kann ich nur sagen.
Freue ich mich sehr drauf.
Ja, September. The Boys im September, genau.
Habt ihr den Trailer gesehen zu dem Aretha Franklin?
Ja, Biopic? Den habe ich gesehen.
Respekt. Mhm. Also ich meine, ich hab's Respekt. Ich bin ja Biopics so ein bisschen über, auch gerade was Musik Biopics angeht. Jetzt hatten wir Bohemian Rhapsody und Rocketman und Judy und alles, aber
was fehlt denn noch? Lindenberg hatten wir auch.
Lindenberg fehlt denn eigentlich noch?
Ich möchte jetzt mal ein vernünftiges Frank Sinatra Biopic.
Oh, gab's da nicht irgendwas?
War denn
Ray Liotta nicht irgendwann mal Frank Sinatra?
Ja, aber das Ray Liotta
Biopic. Hast du mir den gegeben? Es gab einen Film mit Ray Liotta als Frank Sinatra, mit Don Cheadle als Sammy Davis Jr.
Ja.
Und noch einer hat den Martin gespielt. Doch, den hast du.
Es gibt einen besseren noch. Es gibt noch ein besseres Sinatra-Biopic, wo ich jetzt nicht mehr auf den Hauptdarsteller komme. Ich fand das von Ray Liotta. Ja, ging.
Das so. Müsste
das hat,
mal
das hat wieder nur so einen kleinen Teil beleuchtet. Und ich kenne die ganze Geschichte.
Das war wieder so abgefilmt.
Ja.
Ich habe jetzt in dem Zusammenhang, ich gucke gerade What We Do in the Shadows.
Ich auch.
Die zweite Staffel.
Oh ja. Gott, ich guck die erste.
Und weil da taucht plötzlich Elvis auf.
Okay.
Als Vampir.
Kann die was?
Und ja. Also das ist für alle Leute, die IT-Crowd mochten und natürlich den Originalfilm, haben da totalen Spaß. Okay. Matt Berry ist wieder großartig. Aber auch seine Partnerin, ich komme jetzt nicht auf ihren Namen, die ja auch in dem Will Ferrell Film, über den wir jetzt sprechen. Aber What We Do in the Shadows ist echt lustig. Ist wirklich lustig.
Oder? Ich habe ziemlich gelacht, dass das der super große, okkulte 1000-Jahre-Vampir kommt, oben auf dem Dachboden und extrem angewichst ist von seinen. Ja. Oder wie sie versuchen, den Stadtrat.
Du kannst das, du guckst bei Join wahrscheinlich, ne?
Ich habe das einfach auf Amazon gekauft.
Achso,
ich guck's auf Deutsch.
Ja, ich habe auf Deutsch mal reingeguckt. Ich kann es auf Deutsch nicht gucken.
Nee, in Englisch ist es.
Das muss ganz schwierig sein, es auf Deutsch zu gucken.
Ja, weil einfach.
Matt Berry muss in auf Englsch.
Ja, muss man auf Englisch. Also ist wichtig, ist nicht zu. Ja, die Betonung. Ist wichtig, dass ich es nicht verstehe. Habe ich verstanden.
Yes,
sollen wir auf Kostümdesign konzentrieren oder was? Ich will das auf Deutsch sehen.
Yes, I
New
can
York
hear you.
City.
Oh, Father!
Ja, man kann das schwer nachmachen. Also ich meine, du machst das super.
Der verfluchte Hut, was war das denn für eine Scheißfolge?
Also What We Do in the Shadows, definitiv auch.
Ja, ist eine perfekte Adaption.
Ich möchte auf zwei Sachen noch auf Disney Plus aufmerksam machen. Endlich ist Toy Story of Terror zu sehen. Den hast du gesehen? Hast du Toy Story of Terror gesehen?
Der ist
krass. Das musst du sehen. Das ist ein Meisterwerk. Der Anfang, du legst dich hin. Ich weiß, du guckst mich immer so an, aber das ist der Anfang, der alte Dracula-Film. Ja. Das ist so perfekt, wie das ausgeleuchtet ist. Ein großartiger
eine
Film, der wirklich
wunderbare Hommage an Alien auch.
So eine großartige.
Ich gebe zu, ich habe alles gesehen von The World According to Jeff Goldblum.
Ja.
Ich habe jede Folge gesehen über Jeans, über Pommes, über Grillen, erstmal ist er mal super angezogen und dann immer dieses, und kann man da sagen, das?
Aber bitte, fürs nächste Mal, guck bitte Toy Story of Terror, ist nur 10 Minuten lang. Gary,
okay, mach ich.
Angekündigt auf Disney Plus, und da hast du dich sehr drüber gefreut, ist Hamilton.
Hamilton, ja.
Und zwar die übermorgen, also jetzt im Juli kommt Hamilton, das Stück, wo wir eigentlich das Musical von Miranda.
Lin-Manuel Miranda.
Miranda, genau.
Wie heißt das?
Hamilton. Und das ist ein Hip-Hop-Musical.
Ach so, ich dachte nach David Hamilton
vielleicht. Na, das hätte ich mir sofort angeguckt.
Nach dem Typen, der immer Margarine auf die Linse gemacht hat. Zärtliche Cousinen.
Zärtliche Cousinen, Bilitis.
Bilitis.
Genau.
Bilitis. Was bedeutet das eigentlich?
Weiß ich nicht.
So hieß das Mädchen.
Das Mädchen hieß Bilitis?
Ich glaube, ja.
Haben die einen Schuss nicht gehört oder was?
Ja, nu.
Bilitis.
Aber die Filme waren damals, das kannst du dir heute gar nicht mehr vorstellen. Aber Bilitis hat, ja.
Aber Hamilton ist von Jolyn Miranda, ist ein Hip-Hop-Musical über einen der Gründerväter der USA, glaube ich. So, ist am Broadway unglaublich eingeschlagen, hast du keine Karten mehr für gekriegt, als wir in London waren, es lief auch in London, es soll wohl angeblich auch nächstes Jahr in Deutschland laufen, aber sie haben einen Film davon gemacht, auch wo
damals schon, 2016.
Eine Adaption,
mit
genau.
Mit
dem Originalcast. Und das muss der absolute Hammer sein.
Ist auch einfach geile Musik, muss man mal echt sagen.
Genau, und jetzt gibt es wieder Leute, die sagen, Musical, Schmusical. Es gibt so geile Musical.
Schmusical.
Weil wenn du mal überlegst, dass Nightmare Before Christmas nichts anderes ist als ein Musical.
Ja, die meisten Disney-Filme sind nichts anderes wie
ein
Musical.
Ja, aber Nightmare Before Christmas ist nochmal ein, noch ein anderer Dreh nochmal drin. Oder A Little Shot of Horrors. Also es gibt, oder Rocky Horror Picture Show. Das sind einfach
Musicals. Orin Scrivello hieß der Zahnarzt. Fällt mir jetzt ein.
Genau, also Hamilton auf jeden Fall. Reden wir über Eurovision zum Abschluss.
Eurovision Song Contest heißt der Film komplett.
Nee, ich glaube, er heißt Eurovision The Story of Fire Saga.
Nein, da steht Eurovision Song Contest. Und darunter steht, da steht ganz klein Song Contest drunter, habe ich gesehen. Das heißt,
Song ist auch der Originalschriftzug und ist direkt am Anfang der Riesenfehler. 1974 sitzen alle in Island vor dem Fernseher, es kommt aber, und da heißt das Ding schon Eurovision Song Contest. Damals hieß es aber noch nicht Eurovision Song Contest.
Ja, das wusste Will Ferrell nicht, der ein Buch mitgeschrieben hat. Schreibt ihn mal.
So.
Der es auch produziert hat.
Und der mitspielt. So, und jetzt reden wir mal über den Film.
Der ist im selben Alter wie ich.
Ja.
Macht es aber einfach so. Und das ist halt das, was ich an Will Ferrell so schätze. Ja. Diese absolute Peinlichkeit, was Kostüme angeht. Ich habe bei jedem Kleidungsstück aufgeschrien.
Ich habe so an dich gedacht.
Ich dachte
als,
mir.
Als wie hieß es hier? Als er dann in diesem Tor Kostüm
Lava
ist.
Hero Man, ja, so ein beschissenes,
du siehst, dass das so rappelt. Ja.
Lava Protector Man, das war schon, das hat mir sehr gefallen. Ich dachte, der Film hätte die ganze Zeit diese absolut schwachsinnige Tonart, das stimmt ja gar nicht.
Das stimmt nicht. Nein.
Das stimmt nicht. Es geht ganz viel darum, seine Träume zu leben. Pierce Brosnan ist fantastisch.
Auch völlig unglaubwürdig. Erstmal als Isländer und zweitens als Vater von Will Ferrell. Völlig unglaubwürdig.
Ich habe nachgeguckt. Will, er war 10 zu dem, in dem Jahr, als
und
Will Ferrell geboren
wurde. Was ich so schön finde, ist, dass Will Ferrell immer sagt, mein unverschämt gut aussehender Vater.
Mein unverschämt gut
aussehender Vater. Weil er sieht ja nun wirklich auch scheiße
aus.
Der muss doch auch bald 70 sein, oder nicht?
Ja, sitzt da die ganze Zeit.
Der ist 53, Quatsch. Nee, wann ist er geboren? Doch, 53.
Ja, 53 ist er, 57.
Ist er
ja, leck mich am Arsch. Auch so diese Beziehung zwischen Rachel McAdams und Iso. Er ist viel zu alt, aber es ist total egal. Das ist wirklich ein Film, wo ich sagte, okay, Suspension of Disbelief ist mir jetzt mal sowas von egal. Und was ich dazu sagen muss, also erstmal spielt er in zwei Gegenden, die mir total am Herzen liegen, nämlich Island
super.
Und in Edinburgh. In Edinburgh war, habe ich auch wieder fast geheult. Ich wäre so gerne dieses Jahr nach Edinburgh gefahren.
Hey,
wieder.
Ding Dong.
Und das war die Musiknummern sind doch der Hammer, oder?
Ja, also ich finde, was der Film unheimlich gut einfängt, ist wirklich so dieses merkwürdig Schräge, was so diese Eurovision Song-Kontext,
diese beschissene Nummer mit den Flügeln oder mit dem Röhnrad.
Mit dem
alle, die da auftreten. Was? Lion of Love.
Oh mein Gott,
das ist eine bekackte.
Dan Stevens ist zum Niederknien.
Super, oder?
Dan Stevens, also wirklich als dieser offensichtlich schwule Russe, der dann irgendwann sagt, we have no gay people in Russia. There are no gay people in Russia. Und das ist dann wieder so eine Unterschwelligkeit, die ich einfach auch großartig. Und
das ist halt die ganze Nummer, die er singt, wo du sagst,
Lion of Love. Mm.
Ja, aber es ist total realistisch. Du glaubst es sofort, dass das ein Song ist, der da.
Das ist ja. Ich meine, also, du guckst ja.
Boah, als der Wikinger mit dieser super peinlich, das ist nur so ein kleiner Ausstieg, der hat mich auch weggeschrieben.
Am Anfang diese mit den Masken.
Dieser Wikinger, die nicht, aber da ist vorher noch so ein Wikinger, der dann irgendwie so eine ganz lulli Nummer singt, aber wie so ein Wikinger aus Vikings aufgehört.
Wo sie doch in Reykjavik sind.
Ja, genau.
Bei dem
mit der Kopfbewegung immer so, der dann immer so merkwürdig hat und die Haare immer so weh.
Und ich habe mir ein paar Interviews noch angeguckt und und die mussten den Amerikanern wirklich erklären, was das überhaupt ist und dass das nicht übertrieben ist, was da passiert. Ja, ja, ja. Und wir sind ja nur in einem Alter, wo wir wirklich das mitbekommen haben, wie der Eurovision Song Contest am Anfang so einfach nur, es ging ja nur um Lieder, ne? Das war ja gut ein paar Kostüme, aber es steigert sich ja immer mehr und dann gab es in den 80ern diese fiese Phase mit Wind. Weiß ja, ob ihr euch noch an Wind erinnert.
Wind, ja, ja.
Es gibt eine großartige Tresenlesen-Nummer übrigens über den Eurovision Song Contest. Guckt mal bei YouTube Tresenlesen, Größen aus der Gegend, Jochen Malmsheimer, Frank Gosen. Den können wir komplett auswendig. Ein großartiger Eurovision, also Grand Prix de la Chanson. Und jetzt mittlerweile ist das ja einfach nur noch so ein Showcase für Veranstaltungstechnik. Was geht jetzt eigentlich?
Dann, ja, ja, ja.
Ich glaube, irgendwann mal ist Madonna aufgetreten und so weiter. Das geht eigentlich nur noch um Madonna.
Und es war auch tatsächlich
nicht
spannend.
Nur Blitz,
also ich weiß noch, wie ich immer als Kind da saß und ich wirklich mitgefiebert.
Ein bisschen Frieden? Da saßen wir so vorm Fernseher.
Ein bisschen Frieden. Johnny Logan, What's Another Year?
Ja,
weiß
zweifacher
ich nicht. What's
Gewinner.
Another Year?
Zweifacher Gewinner, Johnny. Hold me now.
Hold me now. Also halt mich jetzt Don't und cry. Was ist schon ein Jahr? Ja. Hat er auch auf Deutsch gesungen, gar nicht mal so gut.
Nee.
Ja. Und das Johnny Logan.
Johnny?
Ja, aber
Logan.
Damals wurde...
Wer kennt ihn nicht? Es kommen Krallen aus seinen Händen.
Da wurden auch Karrieren mitgemacht. Ne? Aber zum Beispiel.
Céline Dion.
Ja.
Ja.
Céline Dion.
Weißt du, an was ich mich noch erinnern kann, das hat mich dann auch mitten in der Pubertät erwischt, war Bugs Fizz.
Making your mind.
Weil die dann irgendwann mal den Mädels die Röcke weggezogen haben. Kannst du dich noch an den Moment erinnern? Du als gelernter Herrenschneider musst
An dem Tag reden. Konnte ich nicht. Nee, da kann ich mich nicht dran erinnern. Aber
du als gelernter Herrenschneider.
The Land of Make-Believe mochte ich noch lieber.
Das ist ein großartiger.
Ein fantastischer Song.
Googelt mal Land of Make-Believe. Es gibt nämlich eine tolle Reihe, diese Top of the Pops-Reihe auf YouTube, wo über ein Jahr Top of the Pops war diese Serie, so wie Formel 1 in Deutschland, aber noch viel. Und es gab diesen Song, den hatte ich sogar auf Single, Land of Made Believe, und den hat der Text wurde geschrieben von einem Science-Fiction-Autor, und da gibt es diese Stelle,
Crack, aber trotzdem.
Aber auf Crack, es ist wirklich so ein Prog-Rock-Text eigentlich, und da gibt es diese Stelle, there's something lurking, evil lurking in your garden,
ja.
Und das war natürlich eine Anspielung auf Margaret Thatcher. Und das haben wir natürlich damals nicht gerafft.
Nee, ich raff's immer noch nicht.
Ich finde, der Film ist nicht perfekt. Es gibt bessere Filme von Will.
Naja, ich sag mal so, der Film ist natürlich voraussehbar, aber er ist angenehm kleinteilig. Ja. In der Mitte gibt es eine große zusammenfassende Musical-Nummer. Mit Conchita Wurst und allen anderen, so ziemlich vielen, die in den letzten Jahren teilgenommen haben. Die ist toll, ein tolles Medley. Das hätte länger sein können, um etwa 5 Minuten meiner Auffassung nach. Ja, das war natürlich toll und hat den Geist eingefangen. Und ich finde es toll, dass Will Ferrell es ernst nimmt.
Ja,
es ist nicht. Er macht sich zwar zum Honk, aber du merkst, dass er es als Figur ernst nimmt und dass er das Ding ernst nimmt.
Und genau. Und das damit steht und fällt ganz, ganz vieles. Wenn du merkst, dass sie das Source-Material oder das Thema, was sie beackern, dass sie das ernst nehmen und sich nicht lustig darüber machen, das ist das gar, weil er macht sich ja über sich selber komplett illusion. Das ist ja sein Ding. Das ist ja sein Stick. So, ne?
Will Ferrell. Ja, und über die Amerikaner. Ja, baut ihr eure Mauer, macht ihr das und das.
Ja, ja.
Nee, und die Amerikaner zum Schluss. Ich hasse euch wirklich.
Ich hasse
euch. Schweine.
Aber es gibt wirklich dieses Genre, wo am Ende es einen Wettbewerb gibt, man müsste das Genre mal benennen. Das ist genau wie bei Hot Rod mit Andy Samberg, wo es ja auch darum geht, dass er über die Autos springt, der ja auch fantastisch ist. Hot Rod. Kennst du den?
Nee. Ist das nicht,
Hot
ist
Rod ist fantastisch, Thorsten. Der ist großartig.
Ja, ja.
Und dann gibt es ja noch von Will Ferrell den Film hier, Die Eisläufer, der ja eigentlich genau das
die
gleiche
Eisläufer.
Ist.
Die Eisläufer. Den liebe ich.
Ja, ja.
Also so richtig
Blades of Glory. Wenn sie am Ende dann losrennen und es kommt Flash von Queen, ich habe das so gefeiert.
Die ganzen Kostüme, das ist wieder so klassisch.
Ja.
Die ganzen Kostüme sind richtig scheiße, also genau scheiße.
Aber genau so sind sie.
Ja, die Kostüme. Aber sie sind genau scheiße. Irgendwer muss sich echt damit beschäftigt haben, dass er gesagt hat, nee, die sehen jetzt noch zu gut aus. Das muss irgendwie scheißiger werden. Da kommt ein Federboa dran.
Also
dieses kleinteilige Lycra-Glied. Ding.
Weißt du, wer das auch unheimlich gut beobachtet, solche Sachen? Christopher Guest,
ja, natürlich.
Der Ehemann von Jamie Lee Curtis, unter anderem, aber natürlich auch Spinal Regisseur Tap. Und Spinal Tap, oder auch hier diesen Film, den er gemacht hat über die Hundeshows.
Dogs of,
hab ich nie gesehen.
Dogs, ah ja, ja.
Super, weißt du, wo er die ganzen Show. Leute so ein bisschen auf die Schippe nimmt, die da, aber auch auf eine sympathische
Art. Best of Show, genau.
Genau.
Und er hat auch den Film mit den auf Netflix mit den Maskottchen gemacht.
Mit dem Maskottchen hat er
ganz
auch
genau, genau, richtig.
Also immer so merkwürdige, ich weiß gar nicht, wie man das nennt.
Das sind so Innenbetrachtungen der amerikanischen Seele. So.
Wie hieß er mit Ben Stiller und Vince Vaughn? Der hieß voll auf die Nüsse auf Deutsch.
Voll auf die Nüsse, der hieß Dodgeball.
Dodgeball. Ja, da geht es auch mit immer darum.
Christopher Walken.
Ja, das ist...
Was ist der mit Christopher Walken?
Es gibt einen Ping-Pong-Film mit Christopher Walken.
Ja, ja. Dieser Ping-Pong-Film, das ist 1:1 der Mann mit der Todeskralle. Ja, ja, es ist so. Und Christopher Walken spielt Han. Die haben 1:1 die Handlung genommen von Enter the Dragon. Und der heißt auch im Englischen, heißt der Enter the Fury oder irgendwie so. Ja. Das ist 1:1.
Ping-Pong Fury oder was?
Ja, irgendwie so. Auf jeden Fall ist das 1:1 die Handlung von Fury, der Mann mit der Todeskralle.
Das sind auf jeden Fall Filme, sehr gut gemacht, die gute Laune machen.
Ich würde unheimlich gerne mal einen Film machen, einen Minigolf-Film machen, also praktisch die Rocky-Handlung aber dann mit Minigolf. Das funktioniert, echt, das kannst du total machen.
Go. Ja, ja. Hast du meinen?
Ja.
Top.
Okay.
Mach mal einen Crowdfunding.
Minigolf-Film, super.
So, Jochen Malmsheimer spielt den Antagonisten.
Jochen Malmsheimer spielt den bösen Minigolf-Platzbesitzer.
Ja.
Das wäre doch geil.
Ja.
Mach noch was Gesicht. Ja, so ein bisschen. So, kommen wir zum Abschluss, kommen wir zu unserem...
Ja, ich muss arbeiten gehen.
Genau, ja, wir müssen, du sprichst jetzt ein Hörspiel ein, darf man da schon was zu sagen?
Ich spreche ein Hörspiel
ein. Ich spreche auch demnächst ein Hörspiel ein, da kann ich noch nichts zu sagen, aber stay tuned for more. Wir haben beim letzten Mal gefragt, was ist der Zusammenhang von John Wayne und Jake Lloyd? Also wir spielen ja immer das Spiel bei unserer Mystery Box Six Degrees of Kevin Bacon. Wie hängen Schauspieler zusammen? Die Antwort war, es gab viele Ansätze. Mein Ansatz war, John Wayne hat gespielt zusammen mit, jetzt muss ich wirklich überlegen, jetzt habe ich es mir gar nicht aufgeschrieben. Also es gab viele richtige Antworten. Der deutsche Schauspieler, der da ins Spiel kam, war, genau, natürlich,
ja.
Hatari. John Wayne hat in der Hatari gespielt zusammen mit Hardy Krüger, deutscher Schauspieler. Hardy Krüger hat gespielt in Die Brücke von Arnheim. In der Brücke von Arnheim hat auch, der ist ja Megastar besetzt, der Film Die Brücke von Arnheim, ja. Sean Connery und Michael Caine. Michael Caine hat zusammengespielt mit Hugh Jackman in The Prestige von Christopher Nolan, ja, wo ja auch Christian Bale mitspielt und David Bowie. Und Hugh Jackman spielt natürlich in X-Men, den Logan. Ja. In X-Men, im ersten X-Men-Film, spielt Ray Park diesen Frosch-Typ. Ray Park,
Ray Park. Ray Park ist auch
Darth Maul.
Ist auch Darth Maul und ein großartiger
Martial Arts Stuntman. Und in Episode 1 spielt Jake Lloyd natürlich den jungen Anakin Skywalker. So, es gab einige Antworten. Niemand ist auf meinen Weg gekommen, aber das ist egal. Der Weg ist das Ziel. Gary, zieh du doch mal unseren Gewinner.
Heißt der übrigens.
Ray Park. Was habe ich gesagt?
Ich weiß nicht. Ich hatte das Gefühl, du hast was anderes gesagt. Ray Park.
So. Gewonnen hat unsere Mystery Box. Sprich ins Mikro, Gary. Das kann jetzt echt dauern. Gary, was ist los?
Oliver Huthoff.
Steht noch die Stadt dabei?
Nee.
Oliver Huthoff. Herzlichen Glückwunsch
von dieser Seite.
Gewonnen die Mystery Box von Streeter Bender Streberg. Die nächste Mystery
Box. Was ist denn mit den Schweizern?
Ja, die kriegen ihre Mystery Box. Die ist irgendwie komplett untergegangen.
Ja.
Also, okay. Liebe Schweizer Fans, wartet. Und nochmal, ey, wir hatten jetzt Auftritte
gehabt. Vor allen Dingen, sie waren hier. Ich hätte es ihr tatsächlich mitbringen können.
Wir hatten Auftritte gehabt in Dorsten. Ich habe einen Tag später in Duisburg gespielt und es kamen Leute mit Streeter Bender Streberg T-Shirts und extra angeleitet. Ich habe auch wunderbare Zeichnungen noch bekommen von einem Kollegen aus Montabaur. Zeige ich euch dann auch nochmal. Also ihr seid echt die Besten. So, die nächste Mystery Box geht an die oder denjenigen, der folgenden Zusammenhang herausfindet, und zwar den Zusammenhang zwischen Joel Schumacher und Martin Short. Wie kommt man von Joel Schumacher auf Martin Short oder von Martin Short auf Joel Schumacher? Einzelner Schluss ist, ich sag jetzt mal, der 20. 20. Juli? Wollen wir 20?
Der 20. Juli.
20. Juli.
Ja, du hast dich vertan gehabt.
Ne? Nein, ich habe mich nicht vertan gehabt, du hast das falsch hingeschrieben.
Nein.
Du musst das hinschreiben, was ich sage.
Nein,
du hast dich vertan.
Ich habe mich vertan gehabt.
Ja, bei dem zusätzlichen Video, was wir gemacht haben.
Ja, ja, okay. So, jetzt bitte ganz kleine Brötchen backen. Ich möchte ganz kleine Brötchen, ein bisschen Marmelade.
Ein bisschen Demut wird mir gut tun. Also, ja, jetzt machen wir aber den 20. Juli. Ja?
Julo. Das wird immer besser.
Sagt man das?
Nein.
Juli. Der 20. Juli. Die Antwort bitte. Was ist der Zusammenhang zwischen von Joel Schumacher und Martin Short? Antworten bitte nur an post@streterbender-strebeck.de betreff Mystery Box und dann seid ihr im Rennen. Und wie immer, ihr seid die Besten und ja, Dankeschön. Danke fürs Zuschauen, Zuhören. Viele hören uns ja auch nur. Und wie gesagt, wenn euch das gefällt, teilt uns, liked uns, schreibt uns Kommentare und wir wünschen euch einen schönen Sommer und eine gute Zeit.
Machen wir Pause?
Ich weiß, glaube nicht, dass wir Pause machen, aber ich kann...
Sollten wir Pause machen? Pause wovon ihr?
Wovon? Ich kann ja, mal zwischendurch mal...
Weil der Hennis das so sagt.
Naja, man kann doch jemandem einen schönen Sommer wünschen, wenn er zu Hause bleibt.
Ja, okay.
Wir wünschen euch einen scheiß Sommer.
Einen ganz abgewichsten Schweinesommer.
So ein Kack, so einen richtigen Kacksommer.
Passt doch in Gütersloh. Auf. Haltet Abstand,
tragt Masken. Urlaub, warum nicht mal Urlaub in Gütersloh?
Endlich darf man mal Masken tragen.
Hat sich der Tönnies aber selbst ins eigene Fleisch geschnitten.
Ja, hat aber.
Ist nicht von mir.
Ja, nee.
Aber ist gut.
Es ist ganz schlimm, oder?
Okay. Ganz schlimm. In diesem Sinne. Bleibt gesund und bleibt uns gewogen. Und das Schlusswort hat natürlich der Streberch. Der Gary.
Alles Gute. Auch beruflich. Peace. Jetzt wird gekackt.
Ich bin raus. Ich bin noch die ganze Woche hier. Danke. Das war's von mir.
Sträter, Bender, Streberg. Der Podcast. Mit Thorsten Sträter, Hennes Bender und Gary Streberg.